Oh, da ist mir beim Einatmen, glaube ich, ein Buhmann hinten in den Rachen geflogen. Leute, hallo, der erste Hangover 2024 fängt an mit Bookergate, ey. Oh, was war das?
Aber das Bookergate. Jeder kennt dieses Problem.
Oh, liebe Leute, ein frohes neues Jahr. Herzlich willkommen zu 2024 und auch am Neujahrstag natürlich der Hangover Podcast. Genießt ihn, macht's euch schön, warmes Handtuch, so wie Björn Werner gerade im Thüringer Wald und genießt diesen Podcast. Herr Werner, wie läuft's? Was macht dein Rücken? Was macht deine Internetverbindung? Kinder sind gut drauf.
Frohes Neues auch von mir und der Werner-Familie aus dem Thüringer Wald. Ich sitze hier wie im Kinderzimmer in diesem Hotel und ich sitze auf so einem sehr niedrigen Sessel und musste mir das irgendwie alles zusammenbauen. Und wir haben noch nicht mal angefangen und mein Rücken tut jetzt schon weh. Aber
also, er hat eben schon... Off-Camera hat er schon massiv geweint. Erst hat er gejubelt, weil sein Tippspiel ging durch die Decke. Ich habe einen riesen Dutt gelassen. Aber danach, jetzt ist er wieder im Heuler-Modus.
Ich gebe euch einen Lifehack. Noch einen Lifehack. Dann legen wir los.
Oh, Lifehack.
Ey. Falls ihr drei Kinder und plus habt und davon ist ein Kind unter ein Jahr alt, verreist niemals ohne Schwiegereltern und deine eigenen Eltern. So, das lasse ich einfach mal hier.
Weil es ist dann kein Urlaub. Es ist Beschäftigungstherapie.
Yes, sir. Aber zum Glück habe ich so abgeliefert in diesem Tippspiel, dass meine Laune sich irgendwie einpegelt hier gerade und ich Energie habe, diesen fantastischen Hangover aufzunehmen. Aber Patrick, viel, viel wichtiger, komm, bevor wir loslegen, musst du auch noch was im Neujahr sagen. Das Wichtigste im Neujahr bei diesem Hangover.
Na, es ist wie in 2023. Dieser Podcast wird euch immer noch präsentiert von Visa.
Offizieller Partner der NFL. Patrick, wir fangen aber, bevor ich hier komplett loslege und in Laberlauch-Modus gehe, wir gehen erstmal zu deinem Super Bowl-Favoriten. Das Spiel, was du gestern kommentiert hast.
Du machst ja gar keine Pause, keine Breaking News, nix, direkt rein.
Welche Breaking News?
Keine Ahnung, ich dachte, da ist irgendwas.
Nein, Hangover wird alles ja. Hangover gibt es kein Breaking News, das ist Scouting Report. Breaking News sind die Sachen, die wir besprechen, das sind die Spiele. Und Breaking News ist, dass die Miami Dolphins die Klatsche der Woche bekommen haben von den Baltimore Ravens. Und
nein,
du,
das war keine Klatsche. War keine Klatsche. Das war schlimmer als eine Klatsche.
Achso, okay, ich dachte, du wolltest dich gerade hier verteidigen. Weil, warte, was war denn nochmal die Steigerung bei der Klatsche der Woche? Da hatten wir doch was.
Verdammt, das war der brutale Bernhard.
Wir müssen mal so ein Cheat-Sheet, wie so ein Play-Calling mit all diesen Sprüchen, den Football-Bromance-Play-Call, müssen wir mal generieren.
Das war Klatsche der Woche, es war brutaler Bernhard, die hässliche Bertha, es war alles. Aber pass auf, bevor wir jetzt da reingehen, lass uns doch bitte einmal doch nochmal die Top-News im Vorwege kurz mal besprechen, weil es ist jetzt fest, wie die Woche 18 aussieht. Das stand ja gestern Abend noch nicht fest, welches das Primetime-Spiel ist und so weiter. Weil zum Beispiel jetzt ist es nämlich fix gerade seit neuestem in der Nacht oder irgendwie heute am frühen Morgen sind die NFL Week 18 Kickoff-Times sind jetzt revealed. Hast du das mitbekommen?
Ja, ich hätte gedacht, das machen wir in unserem Scouting-Report, aber wenn du, okay, das ist kein Scout, wenn du das möchtest, machen wir das. Was ist für dich, dann lass die wichtigsten Matchups einmal ganz kurz hier reinschmeißen, wo es um die Division geht. Dadurch?
Ja. Oh, geil.
Also, ich gucke gerade hier, wir sind nächste Woche. Wir haben ja wieder Samstagspiele. Am Samstag für mich, also auch das Top-Matchup, oder es gibt Samstag ein Top-Matchup und ein Sonntag und das sind alles Nachtspiele. Die werden wir leider nicht übertragen. Die Houston Texans gegen die Indianapolis Colts von Samstag zu Sonntag.
Warte mal. Wir haben Samstag das Spiel um 22.30 Uhr Steelers Ravens. Das zeigen wir.
Das zeigen wir. Achso, warte, sag doch mal, was wir zeigen, weil ich wusste gar nicht, dass wir Samstag Spiele zeigen. Dann erzähl mir,
Oh yeah. Also ich bin Samstag 22.30 Uhr in Köln und ich sehe jetzt gerade, das 22.30 Uhr Spiel am Samstag ist Steelers gegen die Ravens. Und die Steelers haben ja auch absurderweise in Seattle gewonnen. Da haben wir auch alle einen dicken Dutt gelassen.
Ich nicht.
Das,
Ich nicht.
Du, das ich stimmt, du, stimmt, du bist mit den Steelers gegangen.
Hey, let's ride, baby. Shit. Ey, so, pack aber, mich nicht. Warte. Pack mich nicht in die Kategorie, was ihr bei euch nennt, Experten, ja. Ich bin hier in einer anderen
Kategorie. Du bist unnormal sterblich.
Ich bin in einer anderen Kategorie.
Du bist nicht normal sterblich, du bist unnormal sterblich. Aber das ist ein geiles Spiel.
Das zeigen wir auf bei RTL.
Müssen wir, das ist das einzige, sind zwei Spiele, das 22:30 und das Nachtspiel und 22:30 läuft nur das. Das heißt, das ist das Spiel, das ist richtig nice.
Nein, warte mal, ich frage dich aber gerade, weil ich habe das nicht mitbekommen. Wir zeigen auch diese Woche Samstag Football, das meine ich gerade, weil sonst
ja,
haben wir das bis
ja,
jetzt noch nicht gemacht.
Ja,
okay, das,
ja.
Das meinte ich ja gerade, das wusste ich nicht.
Ja, ist das nicht? Ja, ich auch nicht. Ich hab gestern mal gefragt, habe ich gesagt, nein, ich habe ja nur Sonntag. Nee, du machst auch das Samstagspiel. Oh, okay, alles
warte,
klar.
Warte, zeigen wir beide Spiele Samstag? Oder nur das erste?
Ich bin
das
mir nicht sicher. Ich glaube sogar beide.
Okay, wenn wir beide zeigen, brutal, weil du hast die Pittsburgh Steelers bei den Baltimore Ravens. Die Baltimore Ravens, werden wir gleich drüber sprechen, haben die Miami Dolphins auseinandergenommen, sind der Nummer 1 Seed. Jetzt aber die Frage, Patrick. Ja, Pittsburgh muss dieses Spiel gewinnen. Und Baltimore kann ja eigentlich ihre Starter sozusagen rausnehmen, weil sie haben ja alles abgesichert.
Warte.
Könnten sie, ich will doch einfach nur das Szenario jetzt hinpacken. Was denkst du, warum sollten die Ravens Starter spielen oder nicht spielen?
Ich sag dir warum. Ryan. Weil sie 2019 in seiner MVP-Saison, waren sie 13-3, waren genau das Gleiche. Am letzten Spieltag waren sie in Number One Seed, haben alle gerestet, hatten dann noch die Bye Week, sind rausgekommen und hatten irgendwie zwei Wochen frei, waren völlig aus dem Rhythmus und haben noch gegen die Titans in der Divisional Round gleich aufs Maul bekommen. Hm. So, und ich glaube, sie werden davon gelernt haben und sagen, nee, und es ist ein Divisionsduell, du willst nicht mit einem dicken Dookie, den du ins Bett pupst, in die Playoff gehen. Und dann alle Starter haben zwei Wochen frei. Du kommst aus dem Rhythmus raus. Aber das wird ein geiles Spiel. Ja. Und pass auf, ich wollte nur sagen, wir wollen ja nicht durch alle durchgehen, aber ich finde, es ist wissenswert zu hören für unsere Bromantiker da draußen, dass sie wissen, ey, Samstagabend, geiles Spiel. Und dann Sonntag, Primetime ist natürlich das späte Spiel um 8.20 Uhr. Das ist ja bei uns das Sunday Night Game. Das ist ja dann Montagmorgen sozusagen. Ist natürlich Bills Dolphins, weil da geht's um die AFC East Krone.
Oh, ey, was Patrick, was habe ich dir nicht vor 2-3 Wochen hier in dem Podcast gesagt, pass auf, Miami schmeißt das alles noch weg und im letzten Game gewinnen die Buffalo gegen die Miami Dolphins und gewinnen so auch die Division. Das habe ich vor 3-4 Wochen gesagt. Aber ich weiß nicht,
Buffalo
zittert sich aber auch gerade durch, werden wir auch gleich drüber sprechen. Okay,
so,
warte.
Genau.
Samstagabend, ja, aber in der Nacht zu Sonntag geht es ja auch um die Division bei den Houston Texans gegen Indianapolis Colts.
Richtig.
Indianapolis kann in der Nacht von Samstag zu Sonntag zu Hause das Ding gewinnen, ja, die Division. Und Houston sah gerade richtig knusprig aus mit CJ Stroud wieder. Boah, ey, das ist letzte Week und dann gehen die Playoffs los. Hm, ist schon nice. So, komm, erzähl mal ganz kurz. Du hast ein Spiel mit Stecker gestern gemacht, Neujahr.
Leute.
Woran lag's? Was lief schief für die Miami Dolphins? Oder was lief einfach zu gut für die Baltimore Ravens, dass die Miami Dolphins einfach nicht mithalten konnten? Kann ja auch sein, ne? Das sind zwei unterschiedliche Sachen in meiner Welt.
Also, erstmal müssen wir sagen, für die, die es nicht mitbekommen haben, die Baltimore Ravens haben den Miami Dolphins 56 Dinger reingewirkt. 56-19. So, und pass auf.
Nein, warte, Patrick, noch einmal ganz kurz, bevor du was sagst. Das Top-Team, die Miami Dolphins, spielt gegen das Top-Team, die Baltimore Ravens. Die Baltimore Ravens können den Nummer 1 Seed fertig machen. Und die Miami Dolphins, wenn sie gegen Baltimore gewinnen, haben dann die Chance, jetzt nächste Woche den Nummer 1 Seed in der AFC sicher zu machen. Was passiert? Miami Dolphins kriegt einen 50-Burger. Ey, wie wir es gesagt haben, das ist nicht nur, ja, okay, ey, haben verloren, knappes Ding. Ein 50-Burger, über 50 Punkte kriegen die nochmal reingehaut. Und
Reingehauen. Das tat mir so weh.
Der Star-Defensive-End von den Miami Dolphins Die Baltimore Ravens führen 30 Punkte und Bradley Chubb, können wir auch nochmal gleich drüber diskutieren, war noch im Spiel, obwohl das Spiel eigentlich vorbei war, und hat sich dann in einer Non-Contact-Situation, ich habe heute Morgen gelesen, Patrick, es sieht nicht gut aus, alle denken, es ist ein Kreuzbandriss.
Und hast du das Spiel gesehen? Nee, ne?
Nee, nicht bei euch, ich habe es heute Morgen bei YouTube geguckt.
Okay, da sieht man es nicht und hört man es nicht, aber ich habe das Spiel live gemacht. Das Play geht irgendwie zur rechten Seite und du hörst auf einmal,
Nein.
Ich so, hä?
Im
hat
Mikrofon.
Er hat so geschrien, weil es an der Seitenlinie war oder Richtung Seitenlinie und den Nummern, und da sind ja die ganzen Richtmikrofone, und wenn du in einem NFL-Spiel einen Spieler schreien hörst, ne, weißt du, oh shit, Alter, da ist was los. So, und das tat mir weh, und wir haben mit Stecker, habe ich sofort drüber gesprochen, warum hast du, wenn du schon Jalen Phillips verloren hast, mit einer Achillessehne im MetLife Stadium in New Jersey, weißt du, auf diesem Scheiß-Turf hast du Jalen Phillips verloren, und jetzt verlierst du auch noch, lässt du bei 30 Punkten noch deinen einzigen geilen Outside-Pass-Rusher drin. Aber wie gesagt, pass auf, wir fangen mal an. Die Miami Dolphins fangen richtig heiß an. 8 Plays, 75, ja, boom, 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 boom. Die Ravens Defense wusste nicht, wo rechts und links ist. 7-0, boom, oh shit. So, die Ravens kommen zurück und schießen sich eigentlich in den Fuß mit Penalties. Pick Play, dann nochmal, hier nochmal eine Flagge, ein Drop. Die Big Plays negieren und du denkst dir, oh shit, aber trotzdem laufen sie zweimal in dem Drive dasselbe Play. Und ich sag dir eins, die Baltimore Ravens haben die Miami Dolphins outcoached. Das war in diesem Spiel so klar, und Vic Fangio hat von Todd Monken richtig eine salzige Bare-Knuckle-Fist voll in eine offene Wunde bekommen. Weil die hatten immer, wenn sie Cover 2 gespielt haben, haben sie versucht, die Outside Receiver, glaube ich, zu doppeln, oder es war nicht Two Man, und dann haben sie den Linebacker immer mit dem Running Back laufen lassen. Und Hill gegen Duke, wie heißt denn nochmal der Linebacker? Riley, glaube ich, ja? One-on-one, so eine Wheel Route, Pick Play, oh, okay, haben sie gecallt. Dann laufen sie denselben Spielzug nochmal für einen Touchdown, wo ich sage, ey, ihr habt es doch schon mitbekommen. Auf jeden Fall, 7 Plays, 75 Yard, auch 4 Minuten und ein paar Zerquetsche, 7-7. So, Dolphins, wieder das Feld runter, 6 Plays, 65 Yards, ah, nur ein Field Goal. Und weißt du, was das Schlimmste war? Da fing das Dilemma schon an, Björn. Weil da hatte Tyreek Hill, läuft aus Empty, kommt in Motion und ist gegen den Safety Williams, 1-on-1, läuft so eine Post-Route, Shake, boop, läuft den Post. Ich meine, Williams hat nicht mal versucht, ihn zu covern, weil er so aus seinen Schuhen geschüttelt wurde. Und weißt du, was er macht? Ist allein in der Endzone, fängt den Ball, kann ihn nicht kontrollieren, bobbelt den dreimal und kriegt ihn erst außerhalb der Endzone unter Kontrolle. Die müssen Field Goal schießen. Und da ging's los. Da habe ich gesagt, okay, weil die Antwort von den Ravens war, 10 Play Drive, 89 Yard, boom, übernehmen die Führung, 14-10. So, dann wieder nur, die Dolphins Offense sprottert, nur ein Field Goal, 13-14. Da war noch alles gut. So, und dann, ja, dann ging's los. Weil dann regnete es irgendwann, glaube ich, dann begann das Interception-Fest, und auch, ich weiß gar nicht, was mit Mike McDaniel los war. Die First 15 Script war richtig nice, aber in der ersten Halbzeit, guck mal, hatte Achane 10 Rushes für 86 Yards und Wilson 1 für 5. Du hast in der ersten Halbzeit 11 Rushes für 91 Yards. Und hörst auf, den Ball zu laufen. Die haben das Laufspiel irgendwann aufgegeben und waren zu pretty. Und dann sagt ihr, Tua Tagovailoa, immer diese Play-Action und dann diese Bang-Post in diese engen Fenster. Und irgendwann hatte, wie heißt denn der noch, Roquan Smith genug davon, Tua Tagovailoa, weil er war der Backside-Linebacker, ihn gelesen, auf die Frontside zu dem Play-Action-Fake gekommen und ihn gepickt. Und dann waren sie in Tuas Kopf drin und haben eine Party gefeiert. und Lamar, pass auf, last but not least, Outcoaching. Ich glaube, dass Mike McDaniel zu viel Pretty Shit machen wollte und vergessen hat, dass das Laufspiel gerade in der ersten Halbzeit so gut lief. Er hat in der zweiten Halbzeit dann irgendwann komplett sein gelassen. Und Lamar Jackson, was haben wir gesagt? Er braucht dieses Spiel, um wirklich MVP zu sein. Und der Typ kommt mit 5 Touchdowns, über 300 Yards und einem perfekten Quarterback-Rating raus. Okay. Tua, sorry. It's not the time yet. Lamar Jackson. Jetzt wird's spannend, ob es Lamar oder Brock Purdy wird.
Ich bin bei dir.
Sorry, das war meine lange Zusammenfassung.
Ich crown immer noch nicht Lamar Jackson den MVP, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ja, das Spiel gegen die Ravens besiegen halt Top-Teams gerade und Lamar Jackson sieht in diesen Top-Spielen sehr, sehr gut aus. Was habe ich gelesen? Sie haben 10 Siege gegen Teams, die einen Winning-Record hatten. Weißt du noch, wo wir letzte Woche oder vorletzte Woche hatte ich die Miami Dolphins, da war es gefühlt andersrum halt, ne? Dass alle ihre Siege nur gegen Teams, alle Niederlagen, die Miami Dolphins hatten, waren gegen Teams. Nein, warte. Alle Siege.
Björn, sag doch einfach, sie haben nur einer ihrer 11 Siege war gegen ein Team mit einem Winning Record.
Genau, Dallas Cowboys, letzte Woche, wo ich das Spiel gemacht
habe. Pass auf, und jetzt, weißt du, was mir gestern aufgefallen ist während der Sendung? Okay, die Miami Dolphins kommen in die Playoffs, ne? Auf jeden Fall. In den Playoffs, was für Teams warten da? Ausschließlich.
Winning Teams, also gute Teams, oder was?
So, das heißt, sie werden...
Ich dachte, das war jetzt eine Trickfrage, Alter.
Nein, aber das ist so, weil du sagst, ey, die sind 11 und 5, selbst wenn sie Buffalo schlagen und sie 12 und 5 sind, oder selbst wenn sie verlieren und sie sind 11 und 6, gutes Team, aber dann kommen sie in die Playoffs und da warten no winning Teams. No way, Jose.
Ja, das einmal nochmal, was ich so gesehen habe, ja, Laufspiel hat ja fantastisch funktioniert in der ersten Halbzeit. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass die Ravens in all diesen Plays, die sie gemacht haben, Isaiah Likely, 2 Catches, 2 Touchdowns, also dieser One-Handed-Grab, das ist ja absurd, das ist der Backup-Quarterback, Tight-End, ne? Und der snatcht das Ding da. Auf einmal zum Ende Patrick Ricard, der Fullback, One-Handed in der Endzone. Da hat jeder der Swag bei den Ravens oder dieses Selbstbewusstsein bei diesen Ravens ist auf einem anderen Level. Das war so mein Stempel, wo ich das gesehen habe. Ich sage, Alter, das ist ja krass. Die spielen, sie wissen, sie sind das beste Team, aber spielen auch genauso und lassen gar nicht irgendjemand eine Chance. Und du hast richtig gesehen, die wollten den Leuten das da draußen zeigen, dass die den Miami Dolphins als vernichten können, halt, ne? Dass sie das Potenzial haben. Das haben sie auch gemacht. Und sie waren bei den Tackles.
Ja.
Die Ravens Defense, ja. Hier, Madubuke, der 13 Sacks, ey, der kommt mit einem Breakout, ja. Clowny sieht auf einmal aus, wie weiß ich nicht, der Nummer 1 Pick von damals, ne, nachdem er 40 Mal das Team gewechselt hat. Patrick Queen in Coverage, wo er den Ball da rauszieht, weißt du, wo der, weiß gar nicht mehr,
ja,
wer das
war nice.
Fängt den Ball. Also es war ja auf jeder Ebene bei den Ravens, Das war einfach effizient und absurd, ne? Das ist crazy.
Aber weißt du, wer für mich der MVP dieses Spiels ist?
Wer? Ja.
Todd Monken, der Offense-Koordinator. Den Namen finde ich sehr merkwürdig, Monken. Aber Monken? Für mich der MVP, weil er hatte immer den richtigen Play-Call. Wann immer die Dolphins geblitzt haben, ne? One-on-one, hat es geklingelt. Dieses immer. Und auch unten an der Go-to-Go, dieser Touchdown zu Likely war ja auch. Da war nicht mal jemand dabei. Da war kein Arsch weit und breit. Patrick Carr, kein Arsch weit und breit. Der hat das Battle gegen den alten Mann, gegen Vic Fangio, hat er so gewonnen. Und Lamar Jackson hat sich auf jeden Fall in dieser Konversation definitiv geholfen mit diesem Spiel. Weil spät in der Saison, ein Spiel mit der Magnitude, hat er so abgeliefert und ich muss sagen, die Miami Dolphins, ich glaube jetzt gerade mit der Tatsache, dass sie Bradley Chubb verloren haben, ne?
Geht's bergab.
Danach, das war so für mich, ey, du kannst eine Klatsche kriegen und kannst in die Kabine gehen und sagen, Leute, pass auf, eins ist fest, wir sind eh in den Playoffs und wir haben immer noch eine Chance, Super Bowl zu gewinnen. Lass uns nächste Woche Comeback-Game gegen die Bills, da holen wir uns die Division. Aber wenn du in den Locker-Room gehst und musst zurückfliegen und alle sind scheiße drauf, oh Gott, wir haben Leader verloren, Bradley Chubb, jetzt haben wir gar keinen Pass-Rusher mehr. Da hilft dir auch nicht, wenn du Van Ginkel wirst.
Van Ginkel, pass auf, lass mal von vorne jetzt hier auf Samstagsspiel einmal gehen, weil das war auch, glaube ich, das war ein Playoff-worthy Game. Die Detroit Lions verlieren gegen die Dallas Cowboys auswärts 2019. Aber, holy shit, die Kontroverse, oder wie nennt man das, was da gerade im Internet abgeht mit den Schiedsrichtern.
Ja,
das
ist die Kontroverse.
Also. Das ist ja absurd. Man muss einmal kurz, wie gesagt, zusammenfassen. Die Cowboys sind weiterhin ungeschlagen zu Hause, aber hätten ja eigentlich mehrmals das Spiel auch verlieren können. Aber es ist Football. Am Ende des Tages, a win is a win. Die Lions sind für eine Two-Point-Conversion gegangen. Am Ende. Und es ist ein bisschen verwirrend. Also wir müssen mal einmal ganz kurz das trotzdem einmal hier ein bisschen aufklären. Offensive Liner. Jetzt muss ich auch selber gucken, ob ich die ganzen Namen hatte hier. Ich glaube, es war Nummer 70, Decker. Der ist reingekommen.
Nein.
Das war andersrum.
Nummer 70 68. Ist Skipper. Der ist reingekommen.
Sorry. Skipper ist reingekommen und Decker ist die 68. So war das. Sorry. Weil das ist, ich habe hier 1000 Sachen damit gelesen, wollte rausfinden, aber am Ende wissen wir es immer noch nicht. Auf jeden Fall ist Penny Sewell, ja, die 58 und Decker, die 68, zum Schiedsrichter gegangen. Und angeblich, Leute, die haben ja dann diesen mit dem extra Tackle, der eligible ist. Leute, Decker hat gesagt, er hat sich eligible gemeldet beim Schiedsrichter, was du ja davor machen musst. Da muss der Schiedsrichter im Stadion über die Sprechanlage das sagen, damit die Defense es hört, weil der linke Tackle ist dann eigentlich eligible und hat ja da denn die Two-Point-Conversion gefangen, Patrick. Ne? Du musst jetzt nämlich checken, ob ich hier das richtig erkläre. So, hat ja denn die Two-Point-Conversion gefangen, sie aber erfolgreich und hätten somit ja eigentlich das Spiel gewonnen. Da waren noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Wurde aber zurückgecallt, weil eine Flagge liegt. Und die Flagge war illegal touching, weil angeblich, was der Schiedsrichter sagt, hat nicht Decker, die 68, sich eligible sozusagen gemeldet. Er sagt, es war die 70, der andere O-Liner, der da reinkam. Also Skipper. Er ist Skipper. Er sagt, er war das und deswegen war das ja illegal touching und du darfst als linker Tackler nicht einfach den Ball fangen, ohne dass du eligible bist. So, das ist einmal zusammengefasst. Alter Schwede, was ist los im Internet? Überall probieren gerade die investigativen Journalisten rauszufinden, wer hat denn jetzt verkackt. Am Ende des Tages ist es noch nicht offiziell von der NFL bestätigt. Dan Campbell hat in der Pressekonferenz danach gesagt, I don't want to talk about it. He was eligible. He reported. Also he reported bedeutet, er hat es den Schiedsrichter gesagt. Alter, der war so heiß. Ich dachte, Dan Campbell haut da jetzt den Tisch kaputt. Hast du das gesehen? Alter Schwede. Du verlierst dieses Spiel. Natürlich kann man jetzt immer sagen, ja, das ist nicht der einzige Grund, warum die das Spiel verloren haben. Die sind auch irgendwie dreimal, anstatt einen Field Goal zu schießen, sind sie dafür gegangen. Die waren ja wieder sehr aggressiv, so wie die Detroit Lions halt unterwegs sind. Haben halt nicht die Field Goals geschossen, die sie eigentlich hätten schießen können oder müssen und hätten das Spiel vielleicht auch dadurch gewinnen können. Haben sie aber nicht. Aber egal. Aber der kontroverse Call von den Schiedsrichtern. Der Schiedsrichter hat danach gesagt, nein, die haben das falsch gemacht. Und das gesamte Team hat natürlich daran gefragt und gesagt, nein, I reported. Und die ganzen Videos, Patrick, alle Videos, was ich bis jetzt gesehen habe, bestätigen von der Körpersprache, dass es Decker war am Ende des Tages, der da war. Und was die Leute da draußen denken ist, dass der Schiedsrichter in seinem Kopf es falsch verstanden hat und hat es einfach falsch sozusagen
announced. Moment. Guck mal, wir müssen einmal, wir gehen da jetzt hin, du musst ja dir die Formation angucken. Es war ja unbalanced. Decker war der linke Tackle, stand als linker Tackle, aber der Receiver, ich weiß gar nicht, ob es auch sogar, nee, es war nicht Amon-Ra St. Brown, der Receiver war ja off the ball auf der Seite. Das heißt, Decker war sozusagen der Tight End, weil Receiver auf der linken Seite war off the ball. Ne? Das heißt, Decker war der Tight End. Das heißt, der Guard war der Tackle und Skipper kam rein, wurde ein Tackle sozusagen und Penei Sewell stand daneben als noch ein Tackle, also Tackle over.
Auf der anderen Seite.
Richtig. Wusstest du das?
Ja.
Nein, wusstest du nicht.
Doch, das habe ich ja probiert gerade zu erklären, dass der linke Tackle, der da stand, der Eligible Receiver war, der Tight End.
So. Okay, aber pass auf, was, glaube ich, die Verwirrung sozusagen gestiftet hat, ist, guck mal, Skipper kam rein, der hat vorher schon irgendwie ein paar Mal reported, wenn er reinkam als extra Tight End. So, und du siehst in dem Video, siehst du, Skipper kommt rein, der Schiedsrichter guckt ihn an und vor ihm stehen aber Penei Sewell und Decker. Stehen beide vor ihm was, ich frage mich, was hat Penei Sewell da gemacht? Weil er war ja gar nicht eligible. Er war ja der Tackle-Over sozusagen. Und dann siehst du, wie er Skipper anguckt, Penei Sewell und Decker stehen vor ihm und dann rennt er ja zur Defense und muss, er sagt ja dann auch immer an, er muss ja der Defense sagen, wer eligible ist. So, genau. Ich weiß, jetzt kommt raus, dass sie vor dem Spiel über dieses Play gesprochen haben. Weißt du, du sagst ja immer, als Headcoach sprichst du ja vor solchen Spielen mit den Schiedsrichtern, ne?
Aber das, genau, das ist ja, was Dan Campbell die ganze Zeit sagt. Wir haben davor darüber gesprochen. Aber das ist doch immer noch, am Ende wissen wir nicht, was passiert ist. Weil warum, das ist der Punkt, was ich mir auch frage. Warum stehen zwei Offensive Liner in dem Face vom Schiedsrichter, während der dritte extra O-Liner, der Skipper, reinläuft? Du lenkst ja damit ab, die haben ihm wahrscheinlich vollgelabert mit irgendeinem Scheiß, dass das jetzt kommt. So, der kommt, dieses Spiel zu kommen.
Da wollte ich doch hin. Guck mal, es stehen zwei, das Bild, ich sehe es vor mir. Zwei stehen vor ihm und reden mit ihm. Skipper kommt aufs Feld, kommt ja rein als Tackle. Der kommt nicht als Tight End rein. Warum rennt er überhaupt zum Schiedsrichter?
Skipper, meinst du, oder wer?
Ja, warum rennt er überhaupt Richtung... Nein, Skipper kommt rein und rennt zum Schiedsrichter. Warum rennt er nicht zum Huddle?
Pass auf. Hier ist meine Meinung. Ich denke, das ist, was passiert ist. Weil ihr merkt ja gerade selber, es war ja nicht nur ein eligible O-Liner, der reingekommen ist und extra teilen wurde, sondern die Formation unbalanced, was Patrick gerade erklärt hat, ist ja nochmal so on top. Ja? Und das ist, was passiert ist, meiner Meinung nach. Penei Sewell und Decker müsste der Einzige sein, der zum Schiedsrichter gesagt hat, ey, I'm reporting eligible. Penei Sewell aber ist auch dorthin gegangen und da war so viel Gelaber, dass die den Schiedsrichter damit verwirrt haben und er in seinem Kopf, genau das, was du gerade sagst, Skipper eigentlich als eligible Receiver, also in seinem Kopf hatte. Dadurch haben die den Schiedsrichter, weil die wollten eigentlich, ich glaube, die wollten nochmal sicher gehen, dass er das nicht falsch, irgendwie eine falsche illegal Formation oder irgendwie sowas called, weißt du, dass der einfach weiß, was Sache ist. Und damit haben sie alle verwirrt. Und jetzt ist das Ding, natürlich sagen die Detroit Lions, die haben so einen Nailbiter verloren und sagen, ja, what the fuck, Alter, wir haben das doch dir vor dem Spiel erklärt, wir haben das während des Spiels erklärt und er sagt, Alter, ich habe das ganz anders, das ist nicht passiert. So, wie findest du es jetzt raus? Keine Ahnung. Wie findest du es jetzt raus? Weil am Ende des Tages, bis jetzt gibt es noch kein Video-Footage, wo im Stadion das ausgecallt wurde. Weil eigentlich muss es doch in dem Fernseh-Cut-Up muss doch irgendwo jemand das jetzt finden und dann müsste man doch hören, wen dieser Schiri als Brad, wie auch immer der heißt, als eligible reported fürs Stadion und für die Defense. Warum hat das noch keiner gefunden?
Pass auf, was ich auch noch sagen wollte. Der Schiedsrichter, Brad Allen, hat ja gesagt, pass auf, Dan Skipper, die Nummer 70, hat schon ein paar Mal vorher reported, ne? Deshalb hat er ihn ja auch angeguckt. So, und sagte aber in seiner Version, hey, der hat wieder reported, hat sich dann aber als Tackle aufgestellt, so, eigentlich hätte er gar nicht reporten müssen. Das siehst du schon, dass auch bei den Lions war auf jeden Fall Verwirrung, weil Skipper rennt zum Schiedsrichter, obwohl er sich gleich als Tackle aufstellt.
Ich schwör's dir.
Und was macht Penei Sewell da?
Ich sag's dir, Patrick. So hart wie das ist und sich's gerade anhört. Und dieser Brad Allen, hast du ja gesehen, der hat ja mehrere schlechte Calls in den letzten Wochen gemacht, die echt spielentscheidend waren. Und angeblich, ist jetzt auch ein Gerücht da schon, wo ich denke, okay, wie kommt das schon raus, weil der Spieltag war noch nicht mal offiziell zu Ende, dass seine Officiating Crew, also die Schiedsrichter-Crew, die ist ja immer geführt zusammen, wird nicht in den Playoff ein Game callen. Okay, aber weißt du was? Ich gehe mal an die andere Seite. Ich habe ein Gefühl, dass die Lions für so viel Verwirrung gesorgt haben, dass sie den Schiedsrichter in diese Situation irgendwie gepackt haben und er dadurch den falschen Call gemacht hat vielleicht. Und dass ich glaube, die Wahrheit liegt auf beiden Seiten. Verstehst du, was ich meine? Sagt man das hier so? Dass irgendwie da so ein bisschen...
Ja,
ich hab das Gefühl, das war ein typisches Kommunikationsproblem, war zu viel los. Und natürlich ist es absurd, weil deswegen, die hätten das Spiel gewonnen, Patrick.
Die hätten das Spiel gewonnen. Aber ich sag dir eben nicht, ich bin tatsächlich, und vielleicht bin ich allein mit der Meinung, aber am Ende ist es als Coach meine Verantwortung, dass ich klar mache, wie das Prozedere in diesem Play ist. Weil ich habe mir das Video nochmal angeguckt. Taylor Decker und Penei Sewell gehen auf den Whitehead zu, während Skipper von der Seitenlinie kommt und auch zu ihm rennt.
That's too much. Das darfst du nicht machen. Sei Eigentor geschossen.
Deine Kopfhörer sind aus. Ich höre mich selbst.
Meine Kopfhörer? Nee, ich höre dich noch auf meinen Kopfhörern.
Sicher?
Ja, du bist auf meinen Kopfhörern.
Ja, eben waren sie kurz aus, weil ich habe mich selber gehört. Aber mach nichts. Okay. Ist ja auch egal. Ja. Björn Werner hat heute Tonprobleme, Rückenprobleme, er hat alle Probleme. Aber ich bin mal gespannt, am Ende des Tages, guck mal, muss es ganz klar sein, pass auf, wer ist eligible, wer geht zum Schiedsrichter, sonst hat keiner beim Schiedsrichter was zu suchen. Geh nicht hin, wenn du nicht reporten musst. Skipper, rennen Huddle, wenn du der Tackle bist. Was hast du da zu suchen? Das ist eine normale Substitution, hast du gar nicht. Warum rennst du überhaupt zum Schiedsrichter? Und okay, warum steht Penei Sewell da? Ist ja auch egal. Das Spiel war spannend. Die Dallas Cowboys haben das Spiel gewonnen.
Die hätten das Spiel, pass auf, zusammen, wir müssen aber auch nochmal rein, deswegen meine ich, ich finde es jetzt, ich hasse das, dass jede Woche, basierend auf einem schlechten Call, natürlich ist, glaube ich, auch sehr viel Pech dabei, dass es dann immer diese entscheidenden Plays sind. Leute reden jetzt von, ja, ey, die Schiedsrichter haben Geld draufgepackt. Mann, Leute.
Ach, Quatsch.
Am Ende hat Jared Goff, Jared Goff hatte zwei Interceptions. Sie haben mehrmals das Fico schießen können, haben sie nicht gemacht. Ja, so, take the points. Aber wir kennen die Detroit Lions, die haben dicke Eier und deswegen sind sie auch da, wo sie jetzt gerade sind. Sie spielen, um das Spiel zu gewinnen. Sie hatten wieder einen Punt-Fake. Alter, ich habe das Gefühl, und das jetzt weiß die Statistik, dass die Lions die meisten Punt-Fakes haben, seit Dan Campbell da ist.
Hat aber leider nicht funktioniert.
Aber ich sag's, warte, doch, der Punt-Fake war doch das war doch in diesem Spiel, wo der Punt-Fake erfolgreich war. Das war doch der, rennt nach rechts außen und wirft den Ball zum Gunner, einfach so eine Fade-Route. Das war doch in diesem Spiel. Doch, bin mir ziemlich sicher, war
erfolgreich. Ah, ja, ja. Lass uns doch mal über was Positives sprechen. CeeDee Lamb, 13 Catches für 2,27.
Ja.
Und hat einen Franchise-Rekord aufgestellt.
Zwei.
Er hat zwei sogar. Einmal,
Er hat jetzt die meisten Catches in einer Saison und damit hat er mit 122, das ist eine Menge, hat der Michael Irvin, den Hall of Famer, ja überholt. Und er hat jetzt Michael Irvin überholt mit den meisten Receiving Yards in einer Saison in der Franchise. Der Typ ist im vierten Jahr, Patrick. Patrick, er ist im vierten Jahr und hat Michael Irvin, Hall of Famer Michael Irvin, die Rekorde weggenommen. Und für alle Hater da draußen, das hat er in 16 Spiele gemacht und nicht in den 17 Spielen. Weil das ist ja ein Riesending gerade. Ja, man hat ja ein extra Spiel mehr. Ey, es gibt ja noch die nächste Woche. Er hat es in 16 Spielen gemacht. Respekt.
Ja, aber Dallas Cowboys sehr shaky, muss man sagen. Auch ein Team, was mir in den Playoffs ein bisschen Sorgen macht. Suspect. Okay.
Warte.
Oh Gott.
Heute gibt's für euch HelloFresh, meine Björn Werners Lieblingskochbox. Weil ich sag euch eins, Leute. Ich bin schon lange, lange Kunde. True Story. Weil es einfach so praktisch ist für meine Familie in der Situation, in der wir sind. Vier Kinder. Ich bin leidenschaftlich kein Koch. Meine Frau auch nicht. Heißt, was ist das anstrengende, frische Mahlzeiten zu kochen? Die Rezepte. Abwechslungsreich zu kochen, weil sonst gibt es auch bei uns immer nur das Gleiche. Deswegen wirklich sind wir Fan, die ganze Familie, Fans von HelloFresh, weil du hast über 40 abwechslungsreiche Rezepte. Du kannst immer was Neues aussuchen. Du kannst im Voraus, Wochen im Voraus planen. Hey, aber Real Talk, ihr könnt auch einfach dann irgendwann mal pausieren, wenn ihr sagt, weißt du was, ich habe jetzt 3 Wochen lang gegessen, jetzt habe ich gerade keinen Bock auf Kochen die Woche und dann kannst du einfach pausieren. Wenn du im Urlaub bist, pausieren und natürlich auch jederzeit kündigen, falls ihr nicht glücklich seid. Ja? Und ich sage euch eins, ey, wenn ich aussehe wie ein Kochprofi, kann jeder das, weil die Box kommt einfach ran. Du nimmst sie auseinander, die Box, da ist alles schon separiert. Die ganzen Rezeptkarten, wir bestellen meistens immer 4 Tage eine Mahlzeit pro Tag für 5 Personen, auch wenn wir 6 sind, aber der Kleinste ist nicht mit. Und das reicht bei uns vollkommen. Dann die Rezeptkarten und die Tüten haben natürlich Matching-Nummern drauf, dass man sofort weiß, was kocht man, was muss man greifen. Einfach easy, Leute. Pass auf, nur im April verfügbar. Die limitierten Taste of Asia.
Gerichte entführen euch auf eine Reise durch Japan, Korea, Malaysia. Okay, das habe ich noch nicht ausgecheckt, Leute. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Ja, zum Beispiel die japanische Sakura Bowl mit pinkem Reis, den ihr selber färbt. Oh shit, okay. Das hört sich wieder an, als könnte ich ein Influencer werden im Essbereich, im Kochbereich. Für die ganzen Hörer und Hörerinnen mit dem Code, ist der gleiche Code wie immer, Leute, HFBRO, alles groß geschrieben, das steht einfach für HelloFresh Romance, ja, HFBRO, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken, kostenlosen Versand für die erste Box gibt es oben drauf, der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig, alle Infos wie immer in den Shownotes und ja, das war's.
So, weiter geht's.
Pass auf, damit dieser Podcast nicht 3 Stunden lang ist, müssen wir jetzt mal ein bisschen Struktur in
den Alter, Kopf wir haben schon eine halbe Stunde gelabert. Aber let's do it. Welches Spiel möchtest du als nächstes besprechen?
Ich möchte das Spiel besprechen, was wirklich, wo ich sag, fucking Masterpiece. Pittsburgh Steelers, Seattle Seahawks. Yeah. Die Pittsburgh Steelers schlagen die Seattle Seahawks 30-23. Und zwar in Seattle am New Year's Eve. Und Mike Tomlin hat die 17. Saison in Folge ohne Losing Record wieder hinbekommen. Respekt, ey. Seitdem der Head Coach ist, hatte der noch nie eine Losing Season. Und ey, der ging von Kenny Pickett zu Mitch Trubisky zu Mason freaking Rudolph.
Und,
und Mason Rudolph spielt nicht schlecht, aber soll ich dir was sagen, wer richtig geballt haben die Running Backs der Steelers. Wenn ihr Leute, guckt euch mal die Highlights an, was waren das bitte für angry Runs von beiden, ne? Harris und Warren, beide unglaubliche Läufe, wo du eigentlich sagst, okay, getackelt, geht nicht weiter. Harris 27 für 122 und 2 Touchdowns. Warren 13 für 75 und ein Touchdown. Guck mal, die sind 46 Mal den Ball gelaufen für 202 Yards. Mason Rudolph 18 von 24 für 274 Yards. Auch kein Touchdown, keine Interception. Geile Connection zu George Pickens, der auch wieder ein fettes Spiel hatte. Und ich sag dir eins, du siehst bei den Pittsburgh Steelers wieder, wie gut Mike Tomlin ist. Weil Mike Tomlin, kannst du mir sagen, was du willst, hat sein Koordinator gesagt, pass auf, Leute, Mason Rudolph, das Rentier, wird nicht das Spiel gewinnen für uns. Er soll es nur verwalten. Run the fucking ball. Und das war die ganze Woche, wahrscheinlich gehe ich davon aus, der Fokuspunkt, run the fucking ball. Run the fucking ball. I wanna run the ball 40 times. So, und ich sag dir eins, so wie die rausgekommen sind, nice. Was los?
Du hast schon wieder Rentier gesagt. Das hast du ja schon zum zweiten Mal in dieser
Weihnachtszeit gesagt.
Es ist Rentier.
Ich sage immer Rentier, ne?
Du sagst immer Rentier. Da haben wir was. Leute, er hat doch eine Schwäche. Warum sag ich Rentier? Rentier. Aber pass auf, ich bin bei dir. Einer ist, Warren gefällt mir so gut, wie explosiv er durch diese Löcher schießt. Mann, der hat ja schon wieder diesen einen Touchdown-Lauf. Das war wie so ein Drill, ne? Den du im Training machst, so mit über die Bags. Zack, 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 rechts und dann links und dann durch. Also er hat mehrere Lücken auf verschiedenen Ebenen gesehen und hat die halt alle genutzt und ist da durch. Und Najee Harris ist wie Derrick Henry unterwegs gewesen. Der hat Leute gestiffarmt, der hat Leute getruckt, aber auch Hut ab an die Offensive Line, die meistens nicht die Liebe bekommt. Der eine Touchdown von Najee Harris, wo er an der 3-Yard-Linie gestoppt wurde, an der Goal-Line und dann kommt die O-Line. Und Washington, der große Thailand, die packen alle an und treiben diesen ganzen Pile in die Endzone. Aber weißt du, was ich krass finde, Patrick? Was ich auch wieder so eine dumme Regel eigentlich finde in der NFL. Wenn ein Ballträger gestoppt wird und er zurückgetragen
wird. Der war gestoppt. Der Forward Progress war gestoppt.
Genau, das darf ich gerade hin. Eigentlich ist ja Forward Progress gestoppt. Und wenn es rückwärts geht und er kämpft, dann sagen die Schiedsrichter, hey, nein, wir geben ja den Ball zu dem weitesten Punkt von dem Ballcarrier, ne? Weil der Forward Progress da gestoppt wurde. Weißt du, was ich meine? Wo ich gerade hingehen will?
Ja.
Aber
ich weiß, wo du hingehen willst.
Aber das geht nicht für die andere Richtung. Er wird gestoppt und ich schwör's dir, das war gestoppt. Und dann lassen sie ihn weiterspielen und dann kommen nochmal drei O-Liner rein und bewegen das ganze Ding nach vorne. Und da ist okay. Da ist wieder okay für die Offense, dass man den da, bei so einem, weil du willst ja auch nicht, dass die Defense-Spieler nochmal reinfliegen mit einem Kamikaze-Sprung und probieren da Leute rauszunehmen. Das willst du ja nicht. Deswegen sagst du ja eigentlich, ey, Pall gestoppt und ey, blow the whistle. Also los, Schiedsrichter, mach mal jetzt das Ding zu. Aber nein, bei den Offensive-Spielern darfst du den Pall nach vorne schieben. Nach hinten verlierst du keine Yards, aber nach vorne gewinnst du Yards. Macht gar keinen Sinn, wenn ich jetzt darüber überlege. Aber egal. Steelers, ich habe euch getippt, Mann. Hätte ich nicht gedacht, dass die denn am Ende, das war eine Dominanz, also was heißt Dominanz, das war jetzt keine Klatsche, aber es war eine gute Performance auswärts, ne, da in Seattle. Und
vor allem Najee Harris. Sehr gut.
Und Najee Harris hätte zum Schluss ja auch noch den Touchdown scoren können, da war er wieder durch die Mitte in diesem Two-Minute-Drill.
Hat sich hingesetzt.
Und hat sich hingesetzt, smartes Play, ne, damit die Seahawks dann gar nicht mehr die Chance haben, irgendwie mit irgendwie Glück dann nochmal das Ding umzudrehen mit einem Onside-Kick. Also Respekt an Mike Tomlin, ich find's krass, dass Pickens auf einmal,
der Typ.
Der hat ja denn doch so ein Potenzial, was wir sehen können, aber der Typ, ey, was ist denn bei den Steelers und den Receivern nicht? Also, weißt du, irgendwie habe ich gefühlt, immer gibt es da eine Diva bei den Steelers, aber die sind so gut, dass die Coaches dann sagen, ja, weißt du was, ey, der ist so gut, den können wir jetzt trotzdem nicht auf die Bank setzen. Ne? Und du siehst, die letzten zwei Spiele ist Pick ins Stall gegangen. Aber Hut ab an Mason Rudolph, der einfach auch mal die Chunk Plays benutzt. Also auch einfach mal den und sagt, fuck it, ich werf dich. Was? Fuck it and chuck it, was du letzte Woche gesagt hast. Fuck it and chuck it.
Ja, aber das funktioniert, Björn, wenn du den Ball so laufen kannst, dass du One-on-Ones hast. So, und das ist das, was für mich den Unterschied macht. Aber, pass auf, lass uns mal in dem Late Window bleiben. Denver Broncos, Los Angeles Chargers. Da gab es den Quarterback-Wechsel, ne? Und es hieß, wir brauchen das, Stidham soll uns einen Spark geben. Ich habe das Spiel gesehen. Ich habe keinen Spark gesehen. Nein, ach komm, give me a fucking break.
Aber warte mal. Am Ende haben sie das Spiel gewonnen. Und die Broncos haben die letzten Wochen, sahen sie nicht gut aus. Die haben eins.
Hallo, gegen wen gewonnen. Haben sie gespielt? Die haben gegen einen zahnlosen Tiger gespielt. Das Ding hätte auch Russell Wilson gewonnen. Und übrigens, Russell Wilson, geiler Teammate. Na, wir nicht. Aber Russell Wilson auf jeden Fall. Geiler Teammate, hat Stidham angefeuert und sehr professionell. Du kannst ja sagen, er ist corny as hell, aber du kannst nicht sagen, dass er unprofessionell ist. Muss man so oder so sagen. Ich an seiner Stelle? Shit.
Warte, du hättest dich nach hinten gelehnt und hättest den bockigen Hamburger gemacht, was du bei Primetime erzählt hast einfach.
Ja, genau. Kiss my
aber
booty.
Noch mal ganz kurz. Ich bin bei dir. Also riesen Respekt an Russell Wilson, wie er mit der ganzen gesamten Situation umgeht. Ich meine, am Ende des Tages hat er jetzt in 12 Spielen 124 Millionen bekommen für 12 Spiele. Hätte ich auch eine andere Laune. Also wenn das passieren würde, dann würde ich
10
sagen,
Millionen pro Spiel?
Dann würde ich auch sagen, okay, weißt du was, ich will mir jetzt hier nichts ruinieren, ich will nicht der Buhmann sein, aber er wurde ja letzte Woche von Journalisten in der Umkleidekabine gefragt. Und das ist, was ich nicht verstehe.
Oh.
Als Broncos-Franchise musst du doch wissen, dass der darüber sprechen wird. Er hat es bestätigt, was wir letzte Woche besprochen haben, dass das Team nach dem Sieg gegen die Kansas City Chiefs auf ihn zugekommen ist.
Nee, gesagt, davor. Und dann haben sie die Chiefs geschlagen. So habe ich das verstanden.
Auf jeden Fall ist egal. Es war um den Zeitpunkt mit den Chiefs und haben gesagt, hey, wir würden gerne, dass du deinen Vertrag anpasst, dass wir diese Injury Guarantee, diese 37 Millionen, dass wir diese Injury Guarantee rausnehmen. Und dann hat er gesagt, warum soll ich das machen? So, die hat mir doch diesen
und
Vertrag
gegeben. Und wenn nicht, dass wir dann dich benchen.
Genau, das hat der 1:1 bestätigt, Leute. Die Source ist Russell Wilson. Holy shit, wann kommt der Punkt? Und ich sag's nochmal, bin ich ein Fan von Russell Wilson bei den Denver Broncos gewesen? Ich glaube auch, dass er Teil des Problems war. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die letztes Jahr und wie auch immer, weil am Ende, der Coach spielt nicht das Spiel, Mann. Der Coach spielt nicht das Spiel. Kannst du mir erzählen, was du willst. Ja, aber das war als Kollektiv hatten sie einfach ein Problem die letzten zwei Jahre und er kann nicht der Buhmann sein. Sie haben ihm am Ende des Tages diesen Vertrag gegeben und mitten in der Saison, wenn er nicht das alleinige Problem ist, ihn sowas zu fragen, finde ich schon sehr unprofessionell von den Broncos. Und ich weiß, es ist ein Business, Leute. Ich weiß, am Ende haben eineinhalb Saisons vorher ihnen diesen Vertrag gegeben. Wann kommt der Punkt, dass wir mal die Franchise, die Denver Broncos und Sean Payton, wer auch immer da involviert ist mit dieser Aktion, mal sagen, vielleicht seid ihr auch das Problem.
Pass auf. Folgendes möchte ich zu diesem Thema nochmal beisteuern. Die NFLPA ist jetzt involviert. Hast du es gelesen?
Ja, aber ich würde gerne wissen, warum. Warum? Weil was?
Ich sag dir warum. Du kannst doch nicht einem Spieler sagen, der anderthalb Jahre vorher einen Vertrag unterschreibt für, ich weiß nicht wie lange, für mehrere Jahre.
Für fünf Jahre. 245 Millionen oder so.
Okay, nach anderthalb Saisons kannst du noch zu ihm sagen, pass auf, wir möchten bitte, dass du deine Injury Guarantee aus dem Vertrag nimmst, sonst benchen wir dich. Weil es geht ja immer in der NFL um Performance, Equal Opportunity und es soll ja auch immer um Fair Play und um den Sport gehen. Aber jemanden zu sagen, du wirst nicht basierend auf deiner Leistung gebencht, sondern wir benchen dich, weil du eine zu hohe Garantiesumme hast, die wir dir vor anderthalb Jahren übrigens zugestanden haben, das ist nicht rechtens. Und das finde ich auch korrekt so. Du kannst sagen, ey, pass auf, wenn du schlecht spielst, dann setzen wir dich auf die Bank. Aber zu sagen, ey, pass mal auf, vor anderthalb Jahren, der alte Headcoach hat eine falsche Entscheidung gefällt, wir möchten jetzt mal den Vertrag anpassen, weil wenn nicht, setzen wir dich hin, egal ob du gut spielst oder nicht. Sondern das, jetzt ist die NFLPA involviert und ich finde auch zu Recht, weil Sean Payton benimmt sich wie die Axt im Walde, seitdem der da ist. Der war ihm von Anfang an ein Dorn im Auge und ich will nicht wieder mit dem Rant beginnen, aber das war jetzt das Spiel, war jetzt Stidham, hat das Spiel gewonnen, aber es war kein Spark. Es war die Defense, die den Unterschied gemacht haben, weil Easton Stick ist nun mal auch Easton Stick. Und ansonsten
16-9, haben wir schon mal gesagt? 16-9
gewinnt. 16-9. Es war jetzt auch, guck mal, und die Chargers haben die letzten Wochen nicht wirklich gut ausgesehen, spielen mit Easton Stick. Da reinzugehen und 16-9 das Ding zu gewinnen, wenn die Defense dir öfter mal den Ball gegeben hat, weil dann hat doch Eckler am Ende noch gefummelt und so weiter und so fort. Das war wenig souverän. Da war nichts von Spark zu sehen. Also wenn ich Russell Wilson bin, sag ich auch, okay, das war der Spark, my ass.
Nein, Mann, die Leute da draußen erstens, Patrick, haben ja deine starke Meinung zu dem Clip, den wir gepostet haben hier im Podcast, geliebt.
Okay, und, ich habe das noch nicht viele, in Social Media verfolgt.
Da sind ja sehr viele, die der gleichen Meinung sind, das ist nicht sportlich. Das ist eine Business-Entscheidung gewesen. Und da war mehr als nur Business involviert, sondern auch Egos. It is what it is. Kannst du mir erzählen, was du willst. So. Patrick,
Chiefs.
Warte, ich wollte gerade Eagles machen.
Warum?
Ich wollte gerade Eagles machen. Weil Eagles, die
lass uns Spiel, über
ist ja noch größer.
Oh mein Gott.
Leute, die Eagles verlieren 35-31 gegen die Arizona Cardinals zu Hause. Und damit, Patrick, damit haben sie den San Francisco 49ers den Nummer 1 Seed gegeben, weil sie jetzt draußen aus diesem Nummer 1 Seed und die Dallas Cowboys sind weiter im Rennen und nächste Woche entscheidet, ob die Eagles oder Cowboys die Division gewinnen. Also sie haben so reingeschissen, das kannst du gar nicht in Worte fassen, gegen eine 3-12 Arizona Cardinals Team, die, by the way, riesen Respekt, raus nach Philly. Du weißt, Patrick, du sagst immer, was da, und jeder eigentlich weiß es, der mit der NFL involviert ist, wie hart es ist, dort zu gewinnen, zu dieser Jahreszeit auch. Und Kyler fucking Murray und James Conner und Dodge und wie sie alle heißen, kommen da raus und packen 35 Punkte auf diese Defense rauf. Und das Ding, Patrick, kannst du nicht Jalen Hurts und der Offense andocken. Das kannst du nicht. 35 Punkte?
Das ist ja doch das, was ich die ganze Zeit schon sage. Diese Defense ist suspekt. Weil du kannst, ich meine, du hast es gesagt, du machst selber 31 Punkte und wenn du dir Jalen Hurts anguckst, seine Leistung, musst du sagen, okay, er hat 3 Touchdowns, 1 Interception geworfen, 167 Yards, hat eigentlich genug getan, um dieses Spiel zu gewinnen. Aber, jetzt guckst du die Arizona Cardinals an. Was haben die gemacht offensiv und wo ist diese Defense? 40 Rushes für 221 Yards? Was ist da los? Warum fällt diese Defense auseinander?
Wo ist dann Jalen Kyler Carter? Murray? Weißt du noch, in den ersten 5 Spiele dachten wir alle, er ist ein Monster. Auf einmal die letzten Wochen ist er auch so ein bisschen... Mann,
das ist ja nicht nur Jalen Carter, die haben da drei Monster da drin. Aber es da ist der Wurm drin in dieser Defense. So, aber auch wieder Laufspiel. 91 Yard Rushing nur. So, am Ende ist es wieder, ja, Jalen Hurts, 3 Touchdown, 1 Interception, du hast 31 Punkte gemacht, aber hast du das Ballgame kontrolliert? Und ich sag dir, nein, hast du nicht. Denn sie hatten 20 Minuten den Ball und die Arizona Cardinals 40! Bei Third Down, 50% sind die Cardinals bei Third Down. 449 Yards gegen diese Defense. Holy fucking moly, Alter.
Für mich ist eigentlich auch, aber auch krass, was wir, und da glaube ich, wenn ich mir das Spiel so angucke, den Verlauf, was ich gesehen habe, interpretiere ich es so, dass du einfach deinen Fuß vom Gaspedal in der zweiten Halbzeit gepackt hast. Du hast 21-6 geführt zur Halbzeit, die eine Interception, was waren das, 97 Yard Interception, wo Kyler Murray den Ball einfach zu Kasper den Geist wirft. Hast du das gesehen? Da war gar keiner.
Kasper den Geist!
Und da war kein Receiver. Und wurde dann an der 3-Yard-Linie hier intercepted von den Safety, boah, wie heißt der mit den Dreadlocks, ey, was heißt der da? Komm, warte, muss ich nochmal gleich gucken. Und trägt das Ding da zurück und dachtest so, holy shit, das wird die Klatsche, die wir erwartet haben. Ne? Du denkst dir so, das ist das Gesundstoßen, was jetzt kommt, was die Eagles gebraucht haben. Und auf einmal in der zweiten Halbzeit, Plays, die Cardinals haben nicht aufgegeben, ja. Sie haben nicht aufgegeben. Und hier der Head Coach von den Gannon, ne, war doch der
Defense-Koordinator.
Der war ja der Defense-Koordinator. Wie geil muss ich das anfühlen, dass du von den Eagles, du gewinnst den Super Bowl, du verlierst im Super Bowl, wurde kritisiert. Weißt du noch, nach dem Super Bowl der hart kritisiert wurde, weil sie ja so viele Punkte zugelassen haben, hat so einen Shitstorm bekommen aus irgendeinem Grund auf einmal, so einen, als wäre er selber schuld gewesen an dieser Klatsche. War ja ein knappes Spiel, aber haben halt eine Menge Punkte zugelassen. Ist dann abgehauen, wurde der Headcoach jetzt bei den Cardinals, läuft auch nicht gut, Leute haben ihn ausgelacht. Weißt du noch, wo er so bei so ein paar Clips hatte, wo so ganz komische Sachen gesagt hat, wie Nick Sirianni damals mit dieser Blume. Und dann kommst du hier rein bei den Philadelphia Eagles und haust sie dann einfach weg mit einem 3-12-Team.
Ja, pass auf. Und weißt du, wer die Defensive Play-Calling-Duties hat bei den Eagles? Bei den Eagles? Patricia.
Ey, der hat die übernommen vor 2 Wochen, ne? Der hat die ja vor 2 Wochen übernommen.
Oh mein Gott. Und ich sag dir eins, das ist Matt Patricia so... another downfall of a Bill Belichick disciple. War der Defense-Koordinator bei Billy B, ist dann weggegangen, wurde Head Coach, hat's verschissen, kommt zurück, dann ist er Offense-Koordinator auf einmal bei den Eagles, bei den Patriots. Wahnsinn, hat's verschissen.
Das war der most random Move, Patrick, den ich jemals, glaube ich, in der NFL gehört
habe. Ja, das ist Wahnsinn.
Du bist Defensive-Minded-Coach, die gesamte Karriere gefühlt so, ja, und auf einmal wirst du der Offense-Koordinator in der NFL. Wir reden nicht vom College-Team oder sowas, wo du es oft ja siehst, so, man kann beide Seiten, die guten Coaches schaffen das und kannst dich einarbeiten und wie auch immer, aber in der NFL, komm. Also, weiß ich nicht, habe ich schon lange
gesehen. So, und jetzt, diese Defense ist halt in der zweiten Halbzeit komplett auseinandergefallen. Und Hut ab vor Jonathan Gannon. Also dieser Fight, den sie da haben. Und jetzt, wo ich sag dir eins, wenn sie Kyler Murray, James Conner, müssen sie behalten. Sie haben dann Wilson, Dortch und Randall Moore. Jetzt stell dir mal vor, im Draft holen sie sich Marvin Harrison Jr. Uh. dann geht da richtig
so
ein, was.
Du brauchst wieder einen, so trotzdem so ein True Number One, der
so den Speed hat. So ein CD Lamb. Ja. CD Lamb brauchst du. So.
Weißt du, ich freue mich. CD Lamb, keine Ahnung wieso, manchmal habe ich. Ist es bei dir auch manchmal so, dass du manchmal, du hast gar keinen Draht zu diesen Spielern auf einmal, aber du freust dich einfach. Du freust dich einfach für manche Spieler, wenn die geil performen. Und CD Lamb, 4 Saisons in der NFL, hat jetzt diese Rekorde, die wir schon announced haben. 3 Seasons, die letzten 3 über 1000 Yard Receiver. In der ersten Saison hat der 900 noch was. Und der ist doch im Draft, ist der doch gefallen, in Anführungsstrichen, zu den Cowboys, ne? Er war doch der 16. Pick oder sowas. Und war ja irgendwie dann auch gerated, irgendwie Nummer 1 oder Nummer 2 Receiver. Ist geil. Aber bin bei dir. Ich find's krass, wie die Arizona Cardinals gekämpft haben. Und das ist immer, was ich sage, Leute, in der NFL. Schreibt niemals ein Team ab, was nichts zu verlieren hat. Das ist absolut. Du kannst einfach frei spielen. Und manchmal ist dann dein Kopf einfach in einem ganz anderen Space, auch wenn du die Saison verkackt hast. Aber hauen sie jetzt die Eagles einen rein. Und wie wichtig das war. Das war absurd. Wie kannst du das nicht... Habe ich auch, Alter, jetzt wo ich das sage, weißt du, Patrick, die spielen ja jetzt nochmal gegen die Giants. Hab doch gesagt, die Eagles werden nicht alle 3 Spiele gewinnen. Hätte ich gedacht, aber dass es die Cardinals sind? Nee, ich hätte gedacht, vielleicht gegen die Giants. Aber lass uns
Ich habe gesagt, die stoßen sich jetzt richtig gesund.
Hättest du, also hätte ja jeder erwartet oder würde jeder erwarten, ne? Komm, wir gehen zu den Giants gegen die Rams. Tyrod Taylor, Patrick.
Geiler Pass zu Slayton da. Ey, der ist
der
nice. Challenged.
Der Challenge Gardner Minshew als bester Backup-Quarterback, Alter.
Oh,
ich meine, also, okay. ich, das einzige Ding, was ich immer nicht verstehe, Tyrod Taylor lernt nicht, weil er ist ja sehr, sehr mobil, ne? Aber er lernt nicht, die Läufe smarter zu finishen. Der kassiert jedes Spiel einen absoluten Hit, wo er einmal so halb aufsteht und du denkst, er ist wieder raus. Der geht immer vorwärts rein, in der Mitte des Feldes. Nimm doch ein Yard weniger und grätsche da. Mach die Baseball-Grätsche. Ich verstehe das nicht. Der Typ, seine ganze Karriere, war ja schon mal Starter bei den Buffalo Bills, hatte eine echt gute Phase in der NFL, aber es waren ja immer die Verletzungen. Dann war es die Verletzungen an der West Coast. Welches Team hat er, wo die Lunge mit der Spritze, wo der Arzt die falsche gestochen hat? Wo waren das? Bei welchem
Team? War das nicht bei den Chargers?
Chargers, ja genau. War bei den Chargers. Ey, der hat nur irgendwie Verletzungspech, aber da denke ich mir auch so, weil ich das Spiel live in der Red Zone gesehen habe, ich sag's, Alter, kassier doch nicht die Hits, Mann. Aber sie gewinnen ganz knapp, sie verlieren ganz knapp gegen die LA Rams, die 26-25 gewinnen und haben denen wenigstens eine Battle gegeben und die Rams weiter am Gewinnen. Kyren Williams. Wir haben ihn jetzt schon öfters erwähnt. Letztes Jahr der 5-Runden-Pick. 3 Rushing Touchdowns. 3. Und dadurch, dass die Seahawks verloren haben, Patrick, haben sie mit diesem Sieg die Playoffs offiziell geclinched. Und deswegen sind die Rams, falls ihr das seht auf Social Media, da sind ganz lustige Memes schon unterwegs, auch von den Rams, die haben was gepostet, so mit einer Mütze und die sagen so, wenn du die Pittsburgh Steelers Fanbase siehst, machen die so, ey, what's up, Bro? Weißt du, weil die jetzt natürlich den Steelers sozusagen danken, dass sie die Seahawks geschlagen haben.
Ist oh geil. Ja, das war wichtig.
Und die Giants hatten sogar...
Puka Nacua. Puka Nacua, schon wieder 5 Catches für 118 Yards. So, wer wird Rookie of the Year?
Musst du ihn geben.
Nicht CJ Stroud?
Nein, weil er die 2 Spiele verpasst. Patrick, das ist doch absurd, was Puka Nacua da gerade macht und der ist nur 5-Runden-Pick. Allein für diese Story, er war nicht der zweite Overall-Pick. Und CJ Stroud hätte es auch verdient, aber du musst es ja eingeben. Ich würde es Puka Nacua geben. Der liefert ab, der ist verletzt, spielt weiter, ist wichtig in diesem Playoff-Rennen. Die haben die Playoff geclinched, dank ihm wieder, oder nicht ihn alleine, aber einer starken Performance von ihm. Er ist der 3. Leading Receiver in der NFL.
Aber wie kannst du einem Rookie-Quarterback, der wird nächste Woche die 4.000 Yards knacken, 4.000 Yards, 21 Touchdowns, 5 Interceptions, das ist absurd. Stell dir mal vor, der hätte die 2 Spiele nicht verpasst. So, dann würden wir über ihn vielleicht auch als MVP reden, ne? So, wenn du an die 30 Touchdowns kommst
und
über 4.000 Yards. Ich weiß, aber Rookie of the Year, weil Quarterback spielen ist heftiger als Receiver spielen.
Aber erst in fünf. Wie gesagt, wir machen nicht die Entscheidung. Zum Glück, ey. Ich würde mich da auch so schwer tun, glaube ich, mit so einen Sachen. Ich bin gespannt. Beide haben es verdient. Haben ja am Ende.
Was ist mit den Chiefs und den Bengals? Lass uns mal über die Chiefs und die Bengals sprechen. Die Chiefs haben jetzt ihre Division, den AFC West Title, gewonnen. Zum achten Mal in Folge. Zum achten Mal. Aber, boah, ich sag dir eins. Gott sei Dank ist Pacheco wieder zurück. Ich lache mich tot, wenn er an der Seitenlinie, wenn er im Open Field ist, wenn er so den Kopf runter macht und wie so ein bockiges Kind die Seitenlinie runter
stampft.
Aber trotzdem, was ist mit dieser Offense? Die sproddert, die machen Big Plays, aber dann sproddert sie wieder. Und am Ende, das war ja ein Harrison Butker Field Goal Festival.
Ja, Mann.
Ich meine, der hat immer wenn diese Offense in der Green Zone oder Richtung, weißt du, in der gegnerischen Hälfte war und dann sozusagen gestalled ist, nichts mehr ging, hatte sechs der letzten sieben Possessions hat er gefinisht mit einem Field Goal.
Der Announcer hat irgendwie gesagt, Harrison Butker ist der Einzige, der seit irgendwie eine Stunde und 10 Minuten gescored hat. Irgendwie so
was
Absurdes, was lustig war. Aber das zeigt dir doch wieder, wie wichtig auch ein Kicker einfach ist, ne? Weil gute Teams brauchen auch gute Kicker, die das Ding finishen können und mal auch ab und zu auf sie, sich nicht ausruhen, aber ja doch, wenn ausruhen können, weißt du, die Offense, weil am Ende sind es Punkte und das ist, was ich ja gesagt habe vorhin bei den Detroit Lions. Hey, du hast da Punkte liegen gelassen, ne? Wenn du aggressiv bist und es funktioniert mal nicht, kannst du ein Spiel halt auch verlieren.
Aber die Kansas City Chiefs, die lagen in der zweiten Halbzeit, lagen sie 17-7 hinten. Nach diesem Strip, war es der Strip-Sack oder war es ein Pick, ja, den Mahomes wieder geworfen hat? Strip-Sack, wo ich mir gedacht habe, so, ey, jetzt geht da schon wieder los. Ey, Alter, was ist denn mit denen los? Aber dann war es die Harrison-Butker-Show. Ich meine, es stand dann 17-10, 17-13, 17-16, 17-19, 17-22, 17-25. Es war alles Harrison-Butker.
Ja, alles Harrison-Butker. Die Nummer 1 Red Zone-Waffe, Travis Kelce, ist auch gerade, ich weiß es nicht, entweder nehmen die gegnerischen Teams ihn komplett raus jetzt und haben es endlich geknackt, oder er spielt gerade wirklich einfach nicht das, was wir von ihm gewohnt sind.
Aber es ist Taylor Swift schuld. Es ist die Schuld von Taylor Swift.
Rashee Rice, 5 Catches, 127 Yards für den Rookie, auch sehr gut. Weißt du, was ich aber wieder gesehen habe?
Er hat keinen Top-End-Speed. Er hat keinen Top-End-Speed.
Pass auf, MVS, Marquise Valdes Scantling, eine Overroute. Patrick Mahomes wirft den Ball. Er droppt ihn. Und was ist die Reaktion von MVS? Weißt du, was er gemacht hat? Das konnte ich gar nicht glauben. Hat dieses Zeichen gegeben von, du hast den Rücken geworfen zu Patrick Mahomes. Ich so, what? So, dass du die Eier hast, ja, nachdem du drei Jahre
warst. Das sind keine Eier. Das sind keine Eier, das ist
die Dummheit. Die Dummheit, weiß ich nicht. Aber dass du.
Dreist, das ist dreist. Dreist ist es.
Oh, dass du die Dreistigkeit, ja geil. Dass du die Dreistigkeit hast, Patrick Mahomes, auch wenn der Ball ein bisschen in den Rücken geworfen wurde, ihn es sozusagen zu signalisieren. Und du weißt die Kameras, du weißt doch genau, was ich meine, ne? Das sind doch dann immer die Ausreden von den Receivern. Das war nicht meine Schuld. Alter, wo ich das gesehen habe, der hat einen Catch für 3 Yards wieder. Und das ist der Grund, warum Patrick Mahomes ihn eigentlich gar nicht anwirft, ne? Dass Patrick Mahomes, dass der noch nicht
weg,
rausgekommen ist, dass der MVS bei Aaron Rodgers und Peyton Manning wäre schon längst öffentlich kritisiert worden. Aber als Motivationsbooster, so hoffentlich, dass das die Motivation irgendwie anregt. Habe ich jetzt noch nicht von Patrick Mahomes gesehen, ne? Weil er sollte dieser Top-Receiver sein und der ist ja gar nicht da.
Nein, aber weißt du, was mir Sorgen macht? Ja. Oh. Ich wollte nur kurz sagen, Third Down Efficiency, guck mal, das ist dann. Deshalb schießt du dann auch 1000 Field Goals. 3 von 12? 3 von 12. Guck mal, Red Zone, 1 von 3. Das ist, so kannst du dann das Spiel auch nicht gewinnen, weil die Bengals hatten Time of Possession. Und eigentlich, wenn du von 7 Possessions 6 Field Goals machst, jetzt guck dir mal den Unterschied an. Früher hätte Pat Mahomes und die Chiefs aus diesen 6 wahrscheinlich 4 Touchdowns gescored und hätten so ein Team wahrscheinlich 48-15 geschlagen. So, und jetzt ist es irgendwie, jetzt sind es, ich will, es war jetzt nicht knapp, aber es war jetzt doch relativ eng mit 17-25 gegen Browning, muss man ja sagen, der jetzt kein so schlechtes Spiel gemacht hat, aber diese Defense muss man auch wieder Credit geben von den Kansas City Chiefs, muss man auch sagen, fünfmal haben sie ihn gesackt. Justin Reed, der Safety, hatte zwei Sacks und Carl Laftis, der griechische Björn Werner, hat auch, glaube ich, zweimal so eingeschlagen. Das war big. Also Druck, Pass Rush, Quarterback Sacks und dann die Field Goals, das haben die Kansas City Chiefs gerettet. Aber auch für die Playoffs denke ich mir, wo soll da die Reise hingehen?
So, wir haben so. Die Buffalo Bills gegen die New England Patriots. Was für ein interessantes Spiel in der ersten Halbzeit von den Patriots, glaube ich.
Interessant? 27-21 gewinnen die Bills. Wie viele Turnover gab es in der ersten Halbzeit?
Also, Seppi hatte drei Interceptions und Fumbles. Was war's? Wie viele? Ich hab's gleich.
Es waren oder fünf Turnovers in der ersten Halbzeit.
Ja, das war ein Fumble, den sie verloren haben und die drei Interceptions, genau. Sie haben das Game aber heiß gestartet mit einem Kickoff-Return-Touchdown, die Patriots, und danach ging gar nichts. bis zur Halbzeit. Bis zur Halbzeit.
Du kannst doch nicht in der ersten Halbzeit vier Turnover kreieren und das Spiel steht aber trotzdem 14-20? Da ist irgendwas verkehrt.
Danke, Patrick. Und das ist mein Punkt. Wie gewinnen die Buffalo Bills 27-21, wenn die vier Turnover hatten in der ersten
Halbzeit? In der ersten Halbzeit.
Das sagt mir aber auch, ey, Patrick, Von Miller war ein healthy scratch. Von Millers Zeit ist vorbei, glaube ich, in Buffalo. Der Typ.
Ja, Thema ist durch.
Ey, und es tut mir im Herzen weh, weil das war einer der Spieler, wo ich immer gesagt, das war immer, wo ich so, boah, ey, hätte ich nur das halbe Potenzial von diesem Typ in seiner Prime. Der Typ ist einer der krassesten Pass-Rusher in der Geschichte der NFL. Und der ist ein healthy scratch. Alter, ey, das ist traurig, Mann. Das ist so hart, ey. Ich weiß nicht, was ist. Ich weiß nicht, ob das. Also, es war eine Coaches-Entscheidung, basierend auf Performance. Ich weiß nicht, ob der Attitude ist. Ich weiß nicht, ob das in seiner Verletzung war. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall am Ende des Tages ist er ein healthy scratch. Und das ist ja schon der absolute Disrespect, muss man ja schon sagen, in der NFL-Welt. Wenn du gesund bist und du bist ein Household Name, ja, wie Von Miller, und du bist ein healthy scratch am Ende der Saison, wenn es um die Playoffs geht.
Er war active,
da muss es schon sehr hart gewesen sein. Da aber muss es schon sehr, sehr hart gewesen sein.
Pass auf, eins musst du halt sagen. Er ist 34 Jahre alt, hat einen 6-Jahres-Vertrag für 120 Millionen mit den Buffalo Bills unterschrieben und 18,5 Signing-Bonus und 51 garantiert. So, wenn du einen 120 Millionen Dollar-Vertrag unterschreibst, dann sind die Erwartungen natürlich auch extrem hoch. Und sie haben ein Potential Out nach dem nächsten Jahr, nach 24. So, das sieht schon aus, als würden sie sagen, okay, alles klar, diese 51 Millionen garantiert nach 24 kommen sie aus diesem Vertrag raus, aber nächstes Jahr, diese 17,5 sind auf jeden Fall am Stissel. Und Cap-Hit 23 Millionen, oh, Dead-Cap 32 Millionen, boah. Da ist auch irgendwas anderes im Argen.
Aber wie gesagt, basierend auf auch, dass die Bills so knapp trotzdem nur das Spiel gewinnen. Es war nicht schön auf der anderen Seite, ne? Auch in Josh Allen. Alle haben ja gesagt vor diesem Spiel, ey, Josh Allen ist jetzt auch MVP-Kandidat. Ey, sorry.
No.
50% deiner Pässe kommen an, 169 Yards.
Nein.
Und die Interception auch in diese Double-Coverage.
Ach so, wieder, doch.
Sozusagen.
Oh. Was?
Einfach diese
nein, Interception in die Double-Coverage. Ich hab gerade auf die Halbzeit-Stats geguckt und gesagt, was? So. Aber und, 50% nur und eine Quarterback-Rating 53. Oh, hör
Patrick,
auf.
Und Rasul Douglas, 2 Interception, 1 Pick-6. Also von den 27 Punkten kannst du schon mal einen Defensive-Touchdown abziehen. Ja? Josh Allen hatte 2 hier. Die haben jetzt auch einen Tush-Push, hast du gesehen? Die haben jetzt auch eine eigene Art von Tush-Push. Das erinnert mich gerade bei den Eagles. Die haben die Tush-Push-Variante, Trick-Play draus gemacht. Ey, das ist also krass, was du alles aus diesem Tush-Push machen kannst. Aber Josh Allen und hat jetzt auch einen Tush-Push, wo der Running Back nach Latavius Murray, einfach an die Butt-Cheeks geht. Er geht so ins B-Gap wahrscheinlich, also ins B-Gap oder A-Gap. Und dann
apropos Butt-Cheek, was ist denn gestern eigentlich bei RTL rausgekommen? Was war das Highlight des Jahres? Das muss doch unser...
Das wurde abgestimmt, ja?
Es gab eine Telly-Umfrage. Ich weiß gar nicht, was gewonnen hat. Wo kann man das rausfinden?
Nächste Woche in der Sendung wahrscheinlich.
Aha.
Alright, ich höre die Kinder im Hintergrund schon und mein Rücken platzt gleich. Wir haben die Colts, pass auf, oh shit, what? Wir haben noch gar nicht über die Colts gesprochen. Die Colts gegen deine Raiders, wo ihr Experten alle auf die Raiders getippt habt. Ich habe sogar Shit dafür bekommen, dass ich auf die Colts getippt habe bei unserem Tippspiel, wo alle auf einmal, ja, die haben doch die Chiefs geschlagen, die Raiders haben die Chiefs geschlagen, haben aber alle vergessen, dass Aiden O'Connell nur im ersten Quarter Pässe angebracht hat und der Rest war am Ende zwei Touchdowns, die Defense da, was heißt mit Glück, haben sie forciert am Ende des Tages, aber ey, hätte auch ganz anders ausgehen können. Und die Colts gewinnen mit 23-20 das Spiel zu Hause, sind mit den Houston Texans und den Jacksonville Jaguars immer noch gleich auf da oben und die letzte Woche wird es entscheiden. Jonathan Taylor, Rushing Touchdown, hat das Ding eröffnet und ja, Patrick, was soll ich dazu sagen, ne? Der beste Backup-Quarterback der NFL, immer noch Stand jetzt, Gardner Minshew mit seinen 224 Yards, ein Touchdown, keine Interception, hat abgeliefert.
Pass auf, ich sag, die Receiver von den Colts haben abgeliefert. Pittman,
Pierce. Was bist du für... Ey, du bist so ein Hater. Du gibst Gardner Minshew keinen Credit, Alter. Was, das ganze Jahr lang nicht.
Wow. Ich wollte doch nur sagen, ey, da waren ein paar Würfe mit viel Hoffnung von dem besten Backup-Quarterback, wo seine Receiver ihn rausgebellt haben. Aber nichtsdestotrotz. Jonathan Taylor, 96 Rushing Yards. So, Gardner Minshew das Ding gut verwaltet. 224 Yards, ein Touchdown. Hat nur ein Sack genommen. Alles gut. Offensive Line.
Hater.
Nice. Colts Offensive Line. Ich sag dir eins, die Colts Offensive Line ist nice. Und Bernhard Reimann mittendrin, das freut mich richtig. Immer wenn ich das mir angucke und ich sehe den Namen Reimann da hinten, er ist so ein geiler Typ, so ein netter Kerl, war bei uns bei der Bromania, hat in Deutschland gespielt. Für den freue ich mich sehr, sehr doll. Damit sind die Raiders offiziell aus den Playoffs raus und die Indianapolis Colts, bin mal gespannt. Nächste Woche das Spiel für die Colts ist ja dann doch nicht so unwichtig, ne?
Ja, ich habe ja schon gesagt, die Texans gegen die Indianapolis Colts. Stand jetzt sind die Colts vor den Texans, aber die Jaguars sind auch mit dem gleichen Rekord. Und die Colts, Jaguars oder Texans, da geht es um die Wurst. Letzten Spieltag. Aber stand jetzt...
It goes sind sie around the sausage? Sagt man das so auf Englisch?
Weiß ich nicht. So, wir haben noch die Chicago Bears gegen die Atlanta Falcons, Patrick. Da hast du auch noch die Falcons getippt. Alter, wie viele Spiele? Hast du überhaupt was Richtiges getippt die Woche?
Nein, ich hab nur Scheiße gebaut.
Warte, aber du bist
und ich hab wieder daraus gelernt, ich muss als Coach tippen, nicht als Fan.
Du hast mit Mika auf die Atlanta Falcons und Mika ist mit mir Nummer 1 und Mika hat auch reingeschissen diese Woche. Also ich muss so die Führung haben jetzt nach dieser Woche und in den letzten Games. Ich kann es nur noch verkacken nächste Woche. Also ich habe das Ding eigentlich schon so gut wie sicher, aber ich kann es noch... Nee, das wird nicht passieren. Aber Justin Fields, warte, erstens, Matt Eberflus, der Head Coach der Chicago Bears, es wurde confirmed, dass er nächstes Jahr der Head Coach bleibt von der Ownership-Etage, das habe ich gesucht. Also es wurde confirmed, Matt Eberflus, und weißt du, was richtig krass ist und was ich auch richtig fühle? Im Stadion gab es Chants von den Fans, we want Fields. Die Fans haben sich dazu geäußert, was ja das größte Fragezeichen gerade ist in dieser Franchise. Sollten wir einen neuen Quarterback draften oder gehen wir mit Justin Fields weiter? Und die Fans im Stadion haben für Justin Fields sozusagen gevotet, indem sie das mit ihren Chants wiedergegeben
haben. Aber er hat doch gut gespielt, ne? Also 20 von 32, ein Touchdown und dann nochmal 45 Yard auf dem Boden. Er ist ein smoother Runner. Wer mir sehr gut gefehlt hat, war einmal, Moore hatte 9 für 159. Der ist richtig durchgedreht. Und Khalil Herbert, geiler Running Back. Er ist auch sehr unterm Radar. 18 für 124. So, bei den Atlanta Falcons muss ich leider Gottes sagen, Taylor Heinicke, Touchdown, 3 Interception, wurde dann gebencht, ne? Und dann kam Desmond Ridder rein, hat auch gleich nochmal eine Interception geworfen.
Ey, das ist,
dieses ganze Hin- und Her-Gedödel ist auch echt jetzt.
Bleib doch mit einem fucking Quarterback, Alter. Arthur Smith.
Was hab ich doch, also, ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt, dass das Desperation ist.
Also dieses ganze
Tipp auf Desperation.
Das ganze Hin- und Her kann doch für keinen gut sein. Keinen. Auf jeden Fall haben die Atlanta Falcons fast ein 100-Yard-Field-Goal-Return, eine ganz knapp, ne, zurückretourniert bis an die 10-Yard-Linie, wo dann ein eigenes Spieler geführt, die den Returner, ich weiß gar nicht, wer das war, die Füße sozusagen. Boah, ich sehe hier gerade, boah, alter Schwede. Wer ist die Nummer 6 von den Bears? Weißt du das gerade?
Der junge Safety. Der junge Safety.
Alter, ich bin ja immer bei ESPN hier, wo ich meine Statistiken auch mache, und dann kommen dann immer auch die Clips hier rechts. Der ist vorwärts.
Heißt der nicht Brisker? Ist das Brisker?
Ich glaube, es ist Brisker, du hast recht. Jaquan Brisker, ja. Nummer 6. Nee, das ist die Nummer 9. Das ist die Nummer 9.
Das ist auch ein junger Safety.
War das Nummer. Ich weiß gerade gar nicht, wer das ist. Aber ist, was ich sagen wollte, der ist vorwärts nach einer Interception, hat der einen Flip gemacht, ey.
Der hat eine Auerbach-Salto gemacht.
Ja, das ist vorwärts, rückwärts, also der Salto rückwärts, oder was? Wie nennt man das? Das kennt ja nicht jeder.
Auerbach-Salto.
Mann, das kennt doch nicht jeder.
Das ist, pass auf, das ist, Ding, wenn du kennt, vorwärts, du läufst vorwärts, springst nach vorne ab, machst dann aber einen Rückwärtssalto. Das heißt, du stehst nicht mit dem Rücken und springst nach hinten, sondern du springst nach vorne und machst rückwärts. Das ist richtig, richtig schwer. Gordon ist das.
Ach, das ist Gordon, ey, das war gerade richtig krass, ey. Holy shit, ey, was für ein.
Also Auerbach-Salto aus dem Laufen, das war das Highlight des Spiels. Ja, stimmt, hast recht.
Jetzt so. Du das. Auf jeden Fall, aber.
Was haben wir noch?
Falcons, warte mal ganz kurz. Falcons hauen das Ding hier weg, sind jetzt 7-9 und deren Chancen auf Playoffs sind eigentlich so gut wie weg. Ist noch nicht offiziell eliminiert, da muss aber ganz viele Sachen passieren.
Wir müssen über Baker Mayfield.
Oh, stark. Baker Mayfield. Da habe ich reingeschissen. Und was ist denn? Das war wieder der Kreis. Patrick, das war wieder der Curse. Das war wieder Baker Mayfields.
Nein.
Dieser Kreis.
Nein. Es war nicht, das typische Baker Mayfield take a shit game. Das war es nicht. Komm, das kann man nicht sagen.
Die Saints haben dominiert.
Das kann man nicht sagen.
Das war im vierten
Quarter. Überraschend.
13 Punkte. 3 Quarter lang zu 0 gehabt und im vierten Quarter hast du 13 Punkte noch aufgemacht. Weil das war dieses Desperation Time, Trash Time. Kannst du mal erzählen, was du willst?
Derek Carr hat abgeliefert.
Derek Carr hat abgeliefert. Holy shit, ey. Und Baker.
Baker Mayfield war jetzt nicht so schnell. Entschuldigung, ich habe gerade, glaube ich, beim Sprechen gerübst. Wenn es rübergekommen ist, tut es mir leid. 2 Touchdowns, 2 Interception. Boah. Ja, aber es war trotzdem jetzt nicht so, dass das voll ins Bett geschissen Game. Das fand ich nicht. Ich fand
war schon hart.
Ich fand schon wieder geil. Mike Evans hat er 3-mal gefunden. Ich finde das immer geil, dass Baker Mayfield war. Alle haben gesagt, ja, nee, der ist halt der Journeyman, der kriegt's nie hin. Jetzt spielt er mal ein gutes Jahr. Jetzt hat er ein Spiel, wo er 2 Touchdowns, 2 Interceptions. Gleich ist es wieder das Scheiß-ins-Bett-Game. Würde ich jetzt nicht so sagen. Derek Carr hat ein gutes Spiel.
Nimmt er nicht weg vom, was er geleistet hat dieses Jahr. Und er ist immer noch, das ist krass, die Buccaneers sind immer noch Nummer 1 in der Division.
Ja, aber guck mal, wenn du 300 Yards wirst, 2 Touchdowns, 2 Interceptions, hast du ein Quarterback-Rating von 100. Das ist jetzt noch nicht ins Bett geschissen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich ins Bett geschissen komme. Ist aber auch egal. Ich glaube, die Saints-Defense muss eine Menge Credit bekommen, weil die haben das Laufspiel der Tampa Bay Buccaneers komplett weggenommen. Komplett. So, das war geil. Und dann ist auch interessant, Taysom Hill entwickelt sich immer mehr zu so einem H-Back-Tight-End-Receiver-Typen. Ne? Hast du diesen Touchdown-Catch gesehen? Er war sehr, sehr nice.
Der auch geil, wirklich.
Ja. Und Johnson, der Tight End, ey, der Tight End Johnson, was hatte der für einen absurden Catch? Dieser lange, wo er so laid out das Ding gefangen hat richtig nice. Ey, die Saints werden jetzt zum richtigen Zeitpunkt, haben sie die Bucks geschlagen und mal ganz kurz ein bisschen heiß geworden, weil diese Division, lass uns doch mal über diese, ey, was ist denn in dieser Division los da in der NFC South? Tampa 8-8, New Orleans 8-8, Atlanta 7-9, Carolina raus. So, aber nächste Woche entscheidet sich, wer diese Division gewinnt. So, und ich weiß jetzt nicht, wer wen spielt. Also, oder spielt Saints, jetzt Tampa gegen New Orleans? Nein, das wäre der Hammer.
Hä, die haben jetzt gerade gespielt. Das ist ein bisschen kaputt.
Oh, die ja, stimmt.
Geil. Warte,
die Bucks spielen gegen die Panthers. Junge, das ist easy. So kaputt, und die Saints gegen die Falcons. Ja.
Ja, und pass auf. Und wenn beide ihre Spiele gewinnen, gewinnen die Tampa Bay Buccaneers
ihre Division. Haben die Bucks den Tiebreaker. Genau. Haben den Tiebreaker,
oh,
ja.
Du bist so fertig, ey.
Oh, ja, ey. Ich sitze hier in meinem Luxuszimmer. Ich habe Rückenschmerzen, die Kinder.
Ich muss einfach nochmal sagen, Patrick ist gestern nach dem Spiel, hat er Neujahr, wo hast du Neujahr verbracht? Auf der Raststätte in Osnabrück.
Ach so. Ich war irgendwo bei Osnabrück. War schön. Im Harz.
Oh, shit. Ey, so, warte.
Tennessee Titans bei den Texans. Die Texans souverän. 26-3. Will Levis 2 von 6. Ist der verletzt ausgeschieden?
Ja, der ist verletzt beim Sack rausgegangen. Ich glaube, Knöchel war das.
Ja. Und Tannehill war effizient. 16 von 20, aber kein Touchdown, keine Interception. Ist um sein Leben gelaufen. 6 Sacks hat diese Defense kreiert. Und CJ Stroud nach seinen 2 Wochen Abstinenz wieder obereffizient. 24 von 32 Touchdown gemacht. Das sah schon wieder aus, als wäre da wenig Rost, ne? Nico Collins zurück, auch zurück. Robert Woods, die Connection immer noch da. Der Lichtblick bei den Titans ist nicht Derrick Henry, sondern ist Hopkins. Ansonsten, wie gesagt, die Defense. Was ist los?
Hopkins hat wieder die 1000-Yard-Marke geknackt. Das kam ja so hoch als Grafik. Ich so, was? Wo kam das wieder her, dass DeAndre Hopkins wieder so quietly im Hintergrund wieder 1000 Yards Receiving hat in dieser Saison?
Ja, er spielt natürlich bei einem Losing Team, aber was auch quietly mal gut war, ist, dass Will Anderson, der war auch ein First-Round-Pick, der Pass-Rusher, hatte ein geiles Spiel. Jetzt zum Ende der Saison, jetzt kommt er so ein bisschen zum Leben, ne? Hatte 2 Sacks, weil da habe ich mich auch schon gefragt, so Mensch, war das, die haben ja, glaube ich, nochmal hochgetradet für ihn, oder nicht?
Die haben ja an der dritten Stelle hochgetradet für ihn genommen. In den ersten 4 Spielen hatte er keinen Sack und Leute waren natürlich sehr laut, bla bla bla. Und seitdem hat er 7 Sacks und spielt auch verdammt gut gegen den Lauf, ist ein richtiger Playmaker bei denen. Und bin ich ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen anderen im Kopf, weil gestern wurde es auch in dieser Übertragung in der Red Zone erwähnt. Ist er nicht der heißeste Kandidat für Defensive Rookie of the Year? Stell mal auf CJ Stroud, Offense und Defensive Rookie of the Year, Will Anderson. Wer ist denn da gerade noch da? Rookie Defense. Habe ich gerade irgendwie. So, es war ja immer Jalen Carter so. Seitdem hat man gefühlt, Defensive Player, wollen wir mal kurz gucken, was die Leute da draußen. Das würde mich jetzt. Googelst du gerade?
Nö.
Achso. Na, wenn nicht, google ich. Ich wollte das mal einmal kurz gucken. Defensive Player.
Google doch mal. Also.
Ja, ich guck gerade.
Rookie. Jalen Carter.
Player of the Year. So, was haben wir hier?
Witherspoon hast du vergessen. Der hat, weißt du noch, wie heiß der angefangen hat? Oh. Joey Porter ja. Jr. spielt auch richtig nice. Witherspoon, not so bad. Aber das ist auch jetzt um Witherspoon ist es dann halt auch in der zweiten Saisonhälfte sehr, sehr ruhig geworden, ne?
Ja, ja, deswegen. Da bin ich mal gespannt. Aber wichtiger Sieg, ich wusste, also Gefühl war bei mir da, wenn CJ Stroud zurückkommt, nachdem er 2 Wochen da verpasst hat, mit seiner Gehirnerschütterung, kommt er da stark da zurück. Und ich weiß noch nicht, wenn ich jetzt schon darüber nachdenke, Colts gegen die Texans, weiß ich nicht, sage ich Freitag im Scouting Report, auf wen ich tippe. Aber das geile Spiel, Mann.
Wir haben noch nicht über die Jaguars gesprochen, die haben kurz noch die Panthers gesknetzt. Ja. 26-0. Ey, die Coaches, die Offensive Coaching Staff, ne, von den Carolina Panthers, Die möchte ich eigentlich nach Hause schicken.
Das Einzige, was...
Der Junge, sechsmal gesackt, der steht da 100 Stunden mit dem Ball. Kein Quickscreen-Game, nichts dergleichen. Jeder darf mal rüber. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair.
David Tepper, der Owner, es gibt ein Video, wie er einen Drink auf einen Fan geworfen hat, in seiner Box. Das war so offen nach vorne und dann waren Fans direkt nach vorne und
ja,
die haben jemanden Trash-Talk gemacht. Und ja, hat dann da irgendwie sein Wasser oder so.
Meine Güte, ey.
Pass auf. Ja, aber zu den Panthers, ich meine, können wir nicht viel sagen. Zu null, Bryce Young braucht Hilfe. Jaguars war ein Arbeitssieg.
Der war auch eine neue Coaching-Staff.
Oh, Alter. Und ja. Die 49ers gegen die Commanders. Jetzt fangen die Kinder an, ich höre sie. So, Brock Purdy, auch wieder einen guten Tag, nachdem er seine Performance hatte da letzte Woche.
Guten Tag.
Ja, 230 Yards, 2 Touchdowns. Christian McCaffrey hat sich am Knöchel verletzt, musste raus. Pass auf, er hat mit einem guten Lauf sie kurz vor die Goal-Line gebracht, musste raus, war übelst lustig. Musste sein Enkel, also sein Knöchel tapen lassen. Elijah Mitchell kriegt den Ball in diesen einen Play, wo er raus ist. Touchdown. 6-Jahr-Touchdown oder 5-Jahr-Touchdown. Also es war auch irgendwie lustig, wie die Kameraführung, die haben es halt so richtig so aufgebaut, so weißt du so, dass es ein bisschen lustig aussah, weil Christian McCaffrey war so, what? Why the fuck? Hey, man,
darf ich nochmal eine Lanze brechen für Brandon Ayuk? Wie geil ist der? Wie hat der sich bitte entwickelt als Receiver? Hut ab, ich guck mal, der ist jetzt das vierte Jahr in der Liga, hatte 740, 826, dann letztes Jahr das erste Mal eine 1.000-Yard-Saison, wo du gesagt hast, okay, 78 Catches, 1.015, nice. 72, der hat weniger Catches bisher, da hat er noch ein Spiel, 1.300 Yards, 7 Touchdowns und 18,3 pro Catch. Er ist der Big-Play-Receiver bei den 49ers und ich muss tatsächlich sagen, Brock Purdy, ne? Nur noch mal so, 4.280 Yards, 31 Touchdowns, 11 Interception, Quarterback Rating 113. Das ist schon eine Ansage. Nur mal so.
Du hast es mir gerade weggenommen. Ich wollte auch noch gerade sagen, ich möchte auch noch mal eine Lanze brechen
nur mal
für
so.
Alle Leute da draußen, weil das ist ja in der Football-Community, heißt gerade hier auf Social Media, habt es da mitbekommen. Brock Purdy, was du gerade gesagt hast. Gar nicht schlecht für einen Game Manager, was manche Leute ihn da draußen auch nennen, dass er nicht gut ist und nur basierend auf seinem Umfeld so gut ist, weil der ist Zweiter in der Liga mit Passing Yards am Ende der Saison. Sorry, aber ein paar andere Teams haben auch gute Receiver um sich. Ich finde es immer so dumm, nur weil ein paar gute Receiver da sind oder ein Team um ihn herum gut ist, dass man dann immer jemanden discredited für seine Arbeit. Finde ich absurd, ne? Weil es ist so hart in der NFL zu performen. Sollten eigentlich ein paar Leute von euch da draußen auch wissen, wenn ihr genug Football schaut oder NFL-Football schaut zumindest. So, die 49ers haben, wie gesagt, haben das Spiel gewonnen und dann haben sie gesehen oder haben sie noch im Tunnel gibt es Videos, wie ein paar Spieler gesehen haben, wie die Eagles dann in der letzten Sekunde oder letzten Minuten verloren hat und damit haben sie dann den Nummer 1 Seed. Also die 49ers haben offiziell den Nummer 1 Seed in der NFC. So, haben wir noch was? Alter, mein Rücken, Alter, ich habe das Gefühl, ich habe gerade einen Bandscheibenvorfall vom Sitzen hier.
Es tut so weh. Wir haben, glaube ich, über alles gesprochen.
Nein, ganz kurz, auch wenn es lang ist, die 2 Minuten, die Packers, alter Schwede, hauen die Minnesota Vikings weg. Und ich habe auf die Vikings getippt, das war mein härtester Tipp.
Auf wen? Auf wen hast du getippt?
Ich dachte auf die Vikings. Die White Kings, weil ich dachte, Nick Mullins spielt, auf einmal spielt Hall. So, what? Ein Tag nach unserem Podcast wird Hall announced als
whoa,
Starter.
Whoa, Nick Mullins hat doch die Majority of the Time gespielt.
Ja, der kam dann wieder rein, weil Hall muss sich verletzt haben, weil Hall war der Starter.
Ja, hat aber alles nichts geholfen. Und ich sag dir eins, Jordan Love, Hut ab. Der hat in diesem Spiel Throws gemacht, Backfoot, geile Reads. Ich war überrascht. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt hat er die Confidence. Jetzt ist der Monkey, ich bin der Nachfahre von Aaron Rodgers. Jetzt ist dieser Monkey ist von seinem Rücken runter jetzt.
Ja, Patrick.
Geiles.
Guck mal, der hat 3.843 Yards geworfen, hat 30 Touchdowns und 11 Interceptions. Das ist krass. Ranking von Rating von 93,8. Das ist nicht schlecht in seiner ersten vollen Saison. Das ist verdammt gut. Und man muss sagen, natürlich, wenn man sich die gesamten Statistiken von den ganzen Quarterbacks hier anguckt, ne, sind ja ganz viele, eine Menge Quarterbacks haben sich verletzt, ne, waren ein bisschen weiter raus. Und Patrick Mahomes, was ich auch gerade sehe, so hart wie Patrick Mahomes oder die Offense gerade kritisiert wird, hat er immer noch 4.183 Yards, 27 Touchdowns, 14 Interceptions, das ist ein bisschen mehr als sonst. Aber es gibt immer noch kein ganz klare MVP für mich. Woche 17. Weißt du was? Es wird sich entscheiden, weil der MVP-Race geht ja rein in die Playoffs. Ne? Wann wird es offiziell? Wann ist der offizielle Tag, wo die es abgeben müssen? Hast du den gerade?
Keine Ahnung. Ich schätze mal nach der Regular Season irgendwann. Ne? Aber weißt du, was ich interessant finde? Die Stats, was Jordan Love jetzt geliefert hat, ist das besser als das erste Jahr von Aaron Rodgers als Starter? Ich könnte wetten. Bei 30 Touchdowns, 11 Interceptions, holy Schneike, Alter.
Okay, die 50 Sports Writers machen am Ende der Regular Season. Also nach nächster Woche müssen die ihre Votes reinmachen, bevor die Playoffs, aber es kommt dann natürlich erst raus in der Super Bowl-Woche da bei den Awards. Ja, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wen du das jetzt gibst, muss ich ganz ehrlich sagen.
Guck mal hier, 2000 in seinem ersten Jahr als in seinem ersten Jahr als Full-Time-Starter 2008, 4.038 Yards, 28 Touchdowns, 13 Interceptions. Sehr ähnlich. Ähnlich, ne? Sehr ähnlich. Da ist ja noch ein Spiel übrig. Das ist sehr, sehr ähnlich. Das auf jeden Fall, muss man sagen, Jordan Love, Hut ab. Das geht in die richtige Richtung.
Ja, das ist eine gute Entwicklung.
So, jetzt musst du mal deinen Rücken entwickeln, weil du rutscht auf dem Ding hin und her.
Ihr wisst nicht,
wie hol doch mal die Kinder in den Podcast jetzt. Hol mal rein, die Kinder. Wo sind sie? Hol mal AC rein, ey. Wo ist AC? Denise? Leute, schade, dass ihr... Obwohl, es ist ja, wir zeichnen das ja auch auf. Oh, jetzt holt er seine Mädel.
Sag mal den ganzen Fans da draußen frohes neues Jahr. Hier, komm mal rein ins Mikrofon.
Frohes neues Jahr.
Ah, danke schön. Geht noch, Kussi? Danke.
Oh, so Leute, dieser Podcast wurde euch präsentiert von Aurora. Nein, von Visa.
Offizieller Partner der NFL.
So,
es geht weiter.
Das war's.
Playoffs sind vor der Tür. Die Division Leaders battlen jetzt im letzten Game Day. Welches Spiel machst du? Habt ihr die Spiele? Ach, du machst
immer noch das 22:30 Uhr.
Ja, sorry, machst du Sonntag auch was?
Ich mach Sonntag auch das.
Was haben wir Sonntag? Habt ihr das gestern gezeigt?
Das ist noch nicht entschieden, welches, weil ich glaube, das ist The Zone kann wieder auswählen zuerst und wir müssen gucken, was in dem frühen Slot dann sozusagen für RTL übrig bleibt. Aber da sind genügend geile Spiele. Deshalb, ich bin mal gespannt.
Alright, alright, alright. Leute, habt einen
schönen. Boah, hast du lange gelabert,
geile
ey.
Woche. Es ist nach 1,5 Stunden, Leute. Wir lassen euch gehen. Patrick, tu es.
Ey, wieso? Wieso soll ich es tun?
Du fragst mich immer.
Frag mich! Ich muss dir nicht fragen. Ich muss es dir sagen. Björn Werner, sag zum ersten Mal in 2024 die berühmten letzten Worte.
Tschö, mit Ö.